Du kannst niemals Angst haben vor echter Realität, behaupte ich. Selbst wenn die Angst in 5 Minuten sich auf 5 Minuten bezieht, ist sie in der Zukunft. Ne? Deswegen überschreibe ich Seminare zum Thema, wie man mit Ängsten strategisch gut umgehen kann. Immer so, wer Angst hat, hat Zukunft. So, weil ohne Zukunftsfantasien gibt es keine Angst. Weil auch das Misstrauen, ne, das ist nicht an sich blöd. Misstrauen ist ein Lösungsversuch, um sich relative Sicherheit zu verschaffen in einer Welt, wo man denkt, es ist überall gefährlich. Wenn ich nur ein bisschen vertraue, bin ich schon halb verloren. So, also ist gerade Misstrauen eine Art Schutzfunktion. Tragischerweise aber halt kriegt man damit ungünstige weitere Entwicklungen so hin.
Bevor es jetzt richtig losgeht mit Good Work, eine Nachricht für dich. Du kennst vielleicht das Gefühl, dass dein Team eigentlich super gut ist, jeder Einzelne für sich betrachtet, und trotzdem kommt es immer wieder zu Missverständnissen. Die Kommunikation verhakt sich, Motivation ist unten, und das mit der Selbstorganisation. Da geht auch noch was. Du als Führungskraft bist mittendrin, und genau hier setzt Frachtwerk an. Frachtwerk ist eigentlich eine IT-Beratung, die eine ganze Reihe an Vorgehensweisen an sich selbst in eigenen Unternehmen verprobt haben. Und von diesen Erfahrungen kannst du jetzt profitieren. Frachtwerk ist als Transformationsberatung inzwischen auch am Markt aktiv, und sie haben in einem E-Book ihre Erfahrungen zusammengebracht, sodass du sie nutzen kannst. Als Good Work-Hörer kannst du dir dieses E-Book mit praktischen Vorlagen kostenfrei einmal runterladen. Und hier kommt noch ein Angebot. Ich würde es unbedingt nutzen. Du kannst nämlich direkt ein Gespräch mit Frachtwerk vereinbaren und dort gemeinsam mit ihnen in deinem konkreten Umfeld die 3 gewinnbringenden Hebel für mehr Motivation im Team identifizieren. Ganz ohne Verpflichtung und ohne Kosten. Ich finde, das hört sich nach Good Work an, oder? Jetzt geht's richtig los mit der Folge.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen, ich sag's wie es ist, prominenten Runde hier in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk, der sich seit über 310 Folgen mit dem Thema Arbeitskultur beschäftigt. Und auch heute wieder, wir haben einen Vertreter, ich bin echt hin und her gerissen, wie ich ihn euch vorstelle. Man könnte der Form halber sagen, er ist Ökonom. Das ist formal richtig, denn diese Ausbildung hat er. Man könnte sagen, er ist Arzt. Aber auch das trifft es wahrscheinlich nur in Teilen. Er ist Leiter der Systelius Privatklinik für psychosomatische Gesundheitsentwicklung. Da wird es bei den meisten schon klingeln. Gründer und Leiter des Milton Erickson Instituts. Er ist der Begründer, das kann man sagen, des hypnosystemischen Ansatzes. Ihr wisst längst, von wem ich spreche. Es ist Dr. Gunther Schmidt, und ich freue mich ganz arg, lieber Gunther, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Good Work.
Danke, hallo.
Und Gunther, man könnte ja jetzt, ich hoffe, du siehst das als das, was es gemeint ist, nämlich als totale Wertschätzung, sagen, du bist nicht nur Teil der Ursuppe, sondern du bist in gewisser Weise die Ursuppe, oder?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Also wenn man überhaupt davon redet, dann sicher Teil der Ursuppe. So, ne? Weil, das ist ja ein alter Spruch, der geht schon sehr lang zurück. Ich glaube, Bernhard Opp von Chartres oder sowas, auf den Schultern von Riesen. So, wenn man selber was macht, dann ist man ein Zwerg auf den Schultern von Riesen, und so verstehe ich mich.
Naja, gut, aber du hast schon wirklich bahnbrechende Dinge auch hier vorangebracht, gerade was das Thema hypnosystemischer Ansatz betrifft. Und bevor wir da so richtig reinsteigen, lieber Gunther, gibt's erstmal was viel Schwierigeres für dich zu lösen, nämlich die erste Frage zu beantworten. Und die ist geskriptet, alles andere nicht. Nämlich, wie bist du heute in den Tag gestartet, lieber Gunther?
Ja, ich habe mir erstmal einen guten Kaffee gemacht und so.
Und was ist für dich ein guter Kaffee? Da geht's schon los.
Nur schwarz. Und ziemlich stark und so. Und ich habe eine schöne Terrasse. Da scheint jetzt gerade noch sogar die Sonne. Das habe ich dann, obwohl es jetzt kühler geworden ist, noch genossen ein bisschen. Und habe mich so ein bisschen mir die frische Luft gegönnt.
Ich greife da mal kurz ein. Hattest du so ein bisschen Gomera-Feelings auf deiner Terrasse? Du weißt vielleicht, auf was ich anspiele.
Ja, aber ein bisschen schon, aber leider nicht so ganz, weil da ist halt viel, viel wärmer, wenn wir dort sind jedes Jahr. Aber so der Blick geht auf Vera, da haben wir so immer ein Haus gemietet, so eine Gruppe von Freunden, direkt aufs Meer. Das ist wunderbar, da hört man immer das Rauschen. Hier ist es mehr so in die Landschaft und aufs Tal, wo ich wohne, gucken und so weiter. Und das ist auch schön. Aber eine Art leiser als bei mir.
Genau. Nee, das, ich habe nämlich bei der Recherche bin ich da dran vorbeigekommen, und liebe Hörerinnen und Hörer, wir klären das jetzt mal auf mit der Ursuppe und mit allem und Gomera. Also, auf irgendeiner deiner vielen Seiten habe ich das gefunden, dass du da dieses Haus auf Gomera hast und da auch so eine, dass ihr da wie so eine Art Ritual auch geprägt habt, dass ihr da oft stundenlang sitzt und frühstückt mit dem Blick aufs Meer und mit Kollegen auch aus der systemischen Szene zum Teil, oder?
Nur eigentlich, also leider ist das nicht mein Haus, sondern wir mieten das immer.
Ihr mietet das, ja.
Jedes Jahr, aber schon in Jahre voraus, weil das immer sehr begehrt ist. Und das machen der Bernd Schmidt aus Wismut, vom Institut für Systemische Beratung. Wir sind seit über 40 Jahren sehr eng befreundet. Und seit bestimmt jetzt, ja, schon fast 30 Jahre sind wir immer zusammen dahin gegangen und haben dann allmählich, also erstmal zu viert, und haben jetzt den Kreis erweitert seit vielen Jahren. Und da sind wir immer so pro Woche 8 Leute, circa so. Alles aus der Szene. Leute, die uns interessieren halt. Und die laden wir ein, oder mit denen wir befreundet sind. Und haben da immer wunderbare, sehr anregende Diskussionen so. Und vor allen Dingen spielen wir dann jeden Nachmittag ein paar Stunden Pool. Das ist das zweite Ritual, was unbedingt wichtig ist dabei.
Boah, da geht mir das Herz auf. Ich komme ja aus einer großen Familie, vielleicht mal ganz kurz hier was Persönliches eingestreut. Und wir hatten das Ritual in unserer Familie, dass sonntags immer zusammen gefrühstückt wurde. Mhm. Das machen viele Familien. Punkt 9:30. Mein Vater war Lehrer, da wurde sehr drauf geachtet. Und dann musste jeder, der sich zum Zeitpunkt im Haus befand, ob zur Familie gehörig oder nicht, erscheinen. Aha. Und dann haben wir da oft 2-3 Stunden gesessen und parliert. Und diese Frühstücke, die hatten wirklich Kultcharakter. Und als ich das las, hat mich das so ein bisschen daran erinnert, weil das sind ja ganz große, wie soll ich sagen, emotional aufgeladene Vermächtnisse, die dabei auch entstehen. Was sind denn so Themen, die ihr dann bewegt? Da bin ich jetzt echt mal neugierig.
Also erstmal mit diesen Begegnungen und den Intensitäten der Begegnungen ist das bei uns gerade genauso, und das ist das besonders Wertvolle. Ne? Aber die Themen sind ganz unspezifisch, die sind ganz vielfältig. Das können ganz persönliche Themen sein. Jemand hat irgendwas, was ihn gerade beschäftigt und vielleicht auch belastet. Und dann kriegt er von allen anderen sehr unterstützende, toller Austausch, aber auch viele Konzeptideen über politische Fragen, oder wie wir zum Beispiel unsere Konzepte auch für gesellschaftspolitische Sachen mitreflektieren und vielleicht, was man da machen könnte. Also da gibt's von fachspezifischen so, was machen wir mit der Organisation oder mit dem oder jenem Thema, bis hin zu ganz persönlichen Sachen, praktisch alles. Und das macht den Wert aus.
Also ich bin mir ganz sicher, viele Menschen, die uns jetzt zuhören, denken, oh, da wäre ich gern mal Mäuschen. und noch ein letztes, und dann gehen wir auch mal ins Inhalt rein. Wobei, das ist der Inhalt, ja. Also, worüber reden wir? Finden auch so ganz banale Dinge dann in dieser Runde statt, in dieser Frühstücksrunde, dass du sagst, wir starten vielleicht bei einem ganz banalen Alltagsthema und tauchen dann ganz tief ein oder gehen ganz groß auf die Metaebene? Oder ist das so ein Rahmen, wo du sagst, da werden ohnehin nur größere, relevante Fragestellungen bewegt?
Nein, überhaupt nicht. Das ist auch überhaupt nie vorgeplant. Das ist das Schönste dabei. Ne? Man sitzt dahin, man hat überhaupt noch gar nichts, und irgendjemand fängt mit irgendwas an, und dann entwickelt sich das so praktisch wie eine Art Mindmap in alle möglichen Richtungen. und jedes Mal, also ich kann wirklich sagen, ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwann mal etwas war, was nicht erfüllend und ergiebig war. Und das ist unglaublich gut. Und gerade diese nicht vorgeplante, die nicht strukturierte Sache, dass sich entwickeln kann, so in unterschiedlichste Richtungen, da kann es auch mal kontrovers werden. Ne? Zum Beispiel beim Thema Ukraine oder was weiß ich was. Oder so wie, oder wenn es um Trump ging, so 2016, glaube ich, war das, wo man dann saß, war bis nachts um 3 und so, und haben entgefiebert, wie die Wahl da ausgeht, mit unterschiedlichen Wetten und so weiter und solche Dinge. Das ist alles vollkommen ungeplant.
Findet alles statt.
Und das ist einfach klasse.
Okay, also Emergenz at its best. Und also steht auch mal jemand aus Wut entbrannt auf und sagt, ist mir zu blöd hier? Gab es das auch schon?
Das ist noch nicht vorgekommen, nee. Aber schon, ich bin deutlich anderer Meinung als du.
Na, siehst du, ihr seid ja da auch einfach systemisch geprägt. Und es ist ja wunderbar, dass ihr das dann auch, ja, wie sollte es anders sein, aushaltet. Kommen wir mal zur Ursuppe. Ich glaube, wir dürfen es mal greifen, auch wenn ganz viele Menschen uns zuhören, die bestimmt auch so das Wörtchen systemisch in ihrem Titel irgendwie führen. Wenn du es greifen solltest, was macht denn den systemischen Gedanken wirklich aus? Was ist so der Wesenskern? Könntest du das in einem Satz irgendwie fassen? Ist das möglich oder ist es also schwer wahrscheinlich?
Vielleicht wird der Satz etwas länger, mal sehen.
Ja, das darf er.
Also vielleicht zum Hintergrund, so ich hatte das Riesenglück, schon als Medizinstudent, ich wollte eigentlich Familientherapie damals machen, habe deswegen Medizin studiert, weil ich da dann freier, ich bin eigentlich Diplom-Volkswirt im Erstberuf gewesen.
Genau, und, du bist ja auch der Ökonom, da kommen wir noch zu, ja. Ja,
und kam dann aber, hatte das große Glück, dass Helm Stierlin, der gestern übrigens vor 100 Jahren geboren wurde, vor 5 Jahren gestorben ist, habe ich am ersten Tag, wo der in der Uni in Heidelberg dann seine Professur begann, so angequatscht und so. Und der hat mir dann ermöglicht und erlaubt, dass ich schon als Student da mitarbeiten durfte. Und wir haben dann hauptsächlich von unserer Gruppe ging das aus, zusammen auch mit Klaus Deißler, Marburg und so weiter, aber hauptsächlich von uns, mit dieser Ursprungsgruppe der italienischen Gruppe, der Mailänder Gruppe, Selvini, Bosco, Cecchin, Brata, so hießen die, haben wir die systemischen Konzepte dann ins Deutschsprachige gebracht. So. Und da hatte ich halt das Glück von Anfang an in der systemischen Arbeit, vom ersten Tag, wo das in deutschsprachigen Raum kam, dabei zu sein. Und das ist eigentlich meine Hauptheimat natürlich noch immer, als eine meiner Hauptheimaten, könnte man sagen. So. Der zentrale Aspekt in der systemischen Arbeit, das hat aber schon in der Familientherapie angefangen, war eben, dass ganz klar davon ausgegangen wurde, und das kann man in der Zwischenzeit ja als wunderbar belegt ansehen, dass individuelles Erleben, überhaupt jedes Phänomen, überhaupt nicht sinnvoll verstehbar ist und auch nichts Gescheites damit angefangen werden kann, wenn man nicht den Kontext mit beachtet. Also es muss alles als, und zwar immer mit der Betrachtung von zirkulären Wechselwirkungen, nicht lineare Kausalität, nicht was ist die Ursache. Da gibt es keine Ursache bei menschlichen Lebewesen, überhaupt bei Lebewesen. Da gibt es immer zirkuläre Wechselwirkungen in der Gegenwart. Und diese Denkweise der Zirkularität, der Wechselwirkungen, des jeweiligen intensiven Kontextbezugs, das ist so die Basis dabei. Und die wird natürlich dann ausgeformt in alle möglichen Strategien, zum Beispiel auch mit sogenannten zirkulären Fragen, die dann versuchen, diese Wechselwirkungen in Sprache abzubilden, was gar nicht immer so einfach ist und so. Aber das ist so die zentrale Sache. Mhm. Immer mit dem Blick dann auf, gibt es immer wieder mit dem Fokus auf Unterschiede. Systemtheoretisch ist das Herstellen von Informationen, das Herstellen von Unterschieden. Mhm. Um dann zu gucken, in dieser Unterschiedsvergleichsbetrachtung sozusagen, welche regelhaften Wechselwirkungen, in der systemischen Arbeit nennen wir das sogenannte Muster. Ich bevorzuge mehr, auch in Anlehnung an die Neurobiologie, den Begriff der Netzwerke, ist aber genau das Gleiche.
Dasselbe. Mhm.
Welche sich da bilden. Und natürlich dann, wenn man Veränderungsprozesse in einer Beratung oder in der Therapie auch, da hat man praktisch ständig Veränderungsaufträge. Wie passiert dann Veränderung? Und das ist auch ein wichtiger Punkt, der in dieser systemischen Denkweise schon angelegt ist, nämlich, dass Veränderung passiert nicht dadurch, dass man etwas alles durcharbeitet oder was weiß ich, oder versteht oder emotionalen Ausdruck macht. Das kann alles sein und kann auch nützlich sein. Das übergeordnete Metaprinzip ist Einführen von Unterschiede in die gerade dominierenden Netzwerke oder Musterprozesse. Das wären so die ersten wichtigen Sachen.
Das ist ganz wichtig und ich glaube, die Menschen, die jetzt vorgebildet sind, sagen Haken dran, Haken dran, Haken dran. Die Menschen, die vielleicht sich noch nicht so sehr mit dem systemischen Gedanken beschäftigt haben, sagen ja Unterschiede. Was heißt denn Unterschiede? Es gibt ja diesen berühmten Satz, eine Information ist ein Unterschied, der einen Unterschied macht. Also vielleicht magst du das auch nochmal fassen. Weil für uns ist das so vielleicht jetzt hier oder für den einen oder anderen geläufig, nur dass man wirklich sagt, was meint der denn an der Stelle jetzt damit?
Naja, eine Möglichkeit ist zum Beispiel schon, sagen wir mal, da kommt zu mir jemand in Coaching. Das ist aber genauso, wenn Leute in Teams oder sowas dann irgendwas machen und sagen, ja, bei uns ist es so und so und dann schildern die womöglich irgendwelche Probleme oder sowas in der Art. Dann sind diese Schilderungen typischerweise eher verallgemeinern, so. Aber die Art, wie man etwas beschreibt, ist aus einer hypnosystemischen Sicht und einer systemischen Sicht aber auch schon, das ist ja ein konstruktivistischer Ansatz, ein Beitrag zu einer Realitätskonstruktion, ne? Nicht eine Wahrheit. Das heißt, dann wäre eine Unterschiedsfokussierung sofort die, okay, das, was er jetzt berichtet hier, ist es eigentlich immer so oder gibt es da Variationen, wo es mal manchmal noch schlechter läuft oder auch besser läuft oder ganz anders läuft? Das wäre der erste Blick auf Unterschiede. Ne? Mhm. Aber das ist nur eine Variante. Da kann man auch vielfach auch in die internale Welt gehen und so weiter. Da kommen wir vielleicht dann, wenn wir über den hypnosystemischen Ansatz noch reden, auch noch drauf, so. Aber ständig eigentlich ist das Entscheidende so. Und natürlich dann auch für Veränderungsprozesse. Zum Beispiel eine typische Unterschiedsbildung ist, die Leute bewerten dann irgendwas, sagen so, ja, bei uns wird immer so viel gejammert oder das oder so oder immer und das ist so und oder so irgendwie. Und das wird dann abgewertet, so blöd bei uns. Da wäre ein Unterschied, der dann für die veränderungsorientierte Richtung wirksam werden kann, dass man dem eine andere Bewertung zuführt. Also zum Beispiel, na gut, sie jammern, aber wenn man jetzt mal guckt, wofür jammern sie denn? Was steht denn da dahinter? Vielleicht an berechtigten Anliegen, an wertschätzbaren Bedürfnissen, dann wird das Jammern eigentlich plötzlich verstehbar, nicht als eine nervige Nummer, sondern als ein sozusagen kompetentes Ritual, um auf wichtige Anliegen oder Bedürfnisse hinzuweisen. Das wäre dann auch ein Unterschied im Vergleich in der Bewertung.
Genau, und das ist, glaube ich, schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo wir mal ein kleines Ausrufezeichen setzen können, denn die Versuchung wäre ja dann erstmal dieses Jammern zu bekämpfen.
Genau.
Ja, also in vielen, das kennen wir ja, das ist also dieses, ich glaube, da können uns jetzt auch alle folgen, Jammern ist ja Betriebssport für viele und dann wird das im Prinzip versucht, dieses Jammern zu bekämpfen. Statt erstmal zu verstehen, so wie du das jetzt auch einführst, zu sagen, was ist denn die Funktion davon? Ja, also wofür?
Genau, nicht warum, wofür. Das ist ein Unterschied. Weil der Fokus der Aufmerksamkeit, der muss immer im Blick sein und der sollte ja auf gewünschte Entwicklungen gehen. Und die liegen typischerweise in so einer Beratungssituation sowieso in der Zukunft. Und also muss die gewünschte Zukunft in den Fokus gerückt werden.
Da vielleicht auch nochmal ganz kurz einen Seitensprung. Wir kommen nochmal zurück zu dem, keine Sorge. Wenn man auf deine persönliche Website geht, die findet man ja an verschiedenen Stellen repräsentiert, logischerweise mit den vielen Hüten. Da gibt es ganz viele W-Fragen. Ja, wozu, wer, ich glaube, wie. Ja. Aber eine W-Frage gibt es nicht, nämlich das Warum.
Ja.
Hadest du ein bisschen mit dem Warum? Du hast es ja hier schon ein wenig angedeutet.
Ja, also da müsste ich aber jetzt einen kurzen Schlenker schon machen zu dem Hypnoaspekt.
Da kommen wir gleich noch in die Hypnosystemischen, dann merkt man das mal.
Die Frage, warum, geht fokussiert typischerweise in die Vergangenheit. So, und das ist ja auch alles in Ordnung. Nur diese sogenannte Vergangenheit, die ist meistens beladen mit Vernetzungen problematischer Art oder sonst was, jedenfalls am Anfang eines Beratungsprozesses zum Beispiel typischerweise. Da wird, wenn über Vergangenheiten geredet wird, ich sage extra Vergangenheiten, weil da haben wir verschiedene Episoden.
Dann wird Welche meinen Sie denn? Genau.
Genau, da wird typischerweise selektiv über die Problemvergangenheiten geredet, ne? So in der Form. Nun wissen wir, das ist dann, wenn wir zum hypnosystemischen Aspekt kommen, wird es dann noch deutlicher vielleicht werden. Erleben wird erzeugt, jede Sekunde neue, das ist die Basis der hypnosystemischen Arbeit, die ich vertrete, durch Fokussierungsprozesse, Aufmerksamkeitsfokussierungsprozesse. Deswegen ist die entscheidende Metafrage immer bei allem, was ich da mache, wohin wird durch das, was ich sage oder auch nicht sage, was ich tue, welche Worte ich wähle und so weiter, welche Richtung, wohin wird dann die Aufmerksamkeit fokussiert und mit welcher Wahrscheinlichkeit heißt es, dass damit ein Erleben gebahnt wird? Wäre das sinnvoll, hilfreich, wollen wir das oder eben nicht? Die Frage des Warum führt typischerweise in Begründungsprozesse, ja deshalb und deshalb und deshalb und meistens dann noch verbunden, auch womöglich mit konfliktinduzierenden Anklagen oder sonst was, Selbst- oder Fremdabwertungen und so weiter. Und außerdem suggeriert sie, dass auf dieser Ebene irgendwas Gescheites zu verändern wäre. Und genau das kann ich typischerweise widerlegen.
Ja, das kann ich auf jeden Fall widerlegen. Ja. Es sei denn, ich hätte die berühmte Zeitmaschine und könnte da nochmal eingreifen. Mhm. Ja, aber Vergangenheit ist vertan. Also spannend auch nochmal, und da würde ich sagen, gehen wir jetzt an der Stelle wirklich mal rüber zu der Ergänzung, nämlich zum Hypnosystemischen. Du sagst, dass wir im Prinzip unsere Aufmerksamkeit fokussieren, lenken, oder immer die Frage, wohin lenken wir sie so? Und das ein Erleben induziert. Also ist da so eine Bedingtheit drin? Ist das da, wo die Aufmerksamkeit hingeht, dort entsteht das Erleben?
Genau.
Oder gibt es auch den anderen Weg rum?
Den anderen Weg rum, wie meinst du das?
Ja, dass du erst erlebst, du weißt gar nicht, woher die Aufmerksamkeit kommt. Und dann beobachte ich mich da beim Erleben sozusagen.
Ja, da müsste man aber jetzt eine kleine Unterscheidung reinbringen. Die ist natürlich auch wieder eine Basiskomponente der hypnosystemischen Arbeit. Bewusst und unbewusst. Oder auch willentlich und unwillkürlich. Das ist nicht das Gleiche wie unbewusst.
Sehr wichtig, ja.
Es kann natürlich sein, dass ich auf der bewussten Ebene erstmal was erlebe und dann richtet es die Aufmerksamkeit. Mhm. Auch das ist ein zirkulärer Prozess. Ne? Mhm. Es geht so rum und so rum. Was aber typischerweise im bewussten Denken Leute nicht beachten, auch nicht wissen oft oder nicht verstehen, ist, dass dieses bewusste Erleben, von dem sie denken, das ist der erste Teil, mhm, eigentlich schon ein Ergebnis ist von einer unwillkürlichen, unbewussten Fokussierung.
Das musst du jetzt mal auseinanderklamüsern. Das finde ich hochspannend. Mhm.
Also das ganze menschliche Gehirn ist so aufgebaut, dass wir eben willentliche und vor allen Dingen viel unwillkürliche Prozesse haben. Die machen wahrscheinlich 90% die unwillkürlichen des Erlebens aus. Und das ist fürs Überleben schon immer für Lebewesen sehr wichtig gewesen. Ne? Wenn, was weiß ich, in der Zeit, wo sich das entwickelt hat, wo alles immer unsicher war, einer unserer Vorfahren durch die Savanne getappt wäre und dann kommt ein Löwe gerannt und der überlegt jetzt groß, ja, soll ich jetzt nach links rennen oder rechts oder was würde meine Oma denken, wenn ich auf den Baum klettere, dann ist er halt schon erledigt und tot. Ne? Mhm. Da war es wichtiger, erst handeln und reagieren unwillkürlich und dann denken. Das Denken ist immer langsamer und immer schwächer, das sogenannte rationale, kognitive Denken, als diese unwillkürlichen Prozesse. Die sind aber auch Ergebnis von rasend schnell ablaufenden Fokussierungsprozessen. Ne? Also beispielsweise, ich kann es noch weiter erläutern nachher, seit 45 Jahren, wo ich diesen Ansatz entwickelt habe, betone ich immer, dass man keine Gefühle nur hat, sondern dass man sie macht. Mhm. Das war immer heftig umstritten. Seit 10 Jahren lehne ich mich gemütlich im Sessel zurück, weil die ganzen Ergebnisse der Hirnforschung bestätigen das minutiös, detailliert. Mhm. Es gibt zum Beispiel von Lisa Feldman-Barrett, eine der führenden Hirnforscherinnen weltweit, ein Buch, das heißt extra auch, wie Gefühle entstehen. Also die hat man nicht, man produziert sie sozusagen, aber natürlich nicht auf bewusster Ebene. Und das sind alles auch so Fokussierungsprozesse. Zum Beispiel, wenn, nehmen wir an, jemand so, sagen wir, erlebt irgendein Phänomen aus. Mhm. Ne? Da ist noch keine Emotion mit verbunden. Aber im Bewussten geht es so, das geht so rasend schnell, dass man das im Bewussten überhaupt nicht mehr mitkriegt, sondern nur das Ergebnis. Mhm. Dann kommt als erste Einschätzung völlig unbewusst und das ist auch präverbal, das ist nicht verbal. Also, oh, ist das gefährlich oder nicht gefährlich? Das ist immer die erste Sache, weil Überleben ist das zentrale Hauptziel jedes Lebewesens. Mhm. Wenn es interpretiert wird, oh, das ist gefährlich, dann kommt immer noch keine Emotion, weil dann kommt als nächste Einschätzung, und das sind keine Wahrheiten, Objektive, sondern Einschätzungen. Ist es zwar gefährlich, aber kann ich noch selbstwirksam mit Kampf zum Beispiel was machen? Dann entsteht zum Beispiel Wut oder sogenanntes Arousal, Sprungbereitschaft und so weiter in der Art. Und jede Emotion, es gibt keine negativen oder positiven Emotionen, es gibt nur Emotionen. Und die haben alle eine Funktion in der Evolution. Das sind wichtige Kompetenzen. Jede Emotion, ob sie einem passt oder nicht, ne, hat ja auch was mit Bewegung zu tun. E-Motion, Bewegung, ne, und damit Richtung. Mhm. Wut zum Beispiel geht immer hinzu, gegen was. Mhm. Angst, wenn sie jetzt aber das gleiche Phänomen als bedrohlich, also wenn das als bedrohlich eingeschätzt wird, und dann kommt aber die innere Einschätzung und Schlussfolgerung, oh, das ist zu gefährlich für mich, da kann ich durch Kampf nichts mehr machen, das ist zu gefährlich, dann entsteht Angst. Und damit weg von, zum Beispiel Flucht.
Weg von, oder so. Rückzug.
Mhm. Rückzug und so. Und im Extremfall bis zu Totschildreflex oder sowas. Aber das wird durch unbewusste Fokussierungsprozesse gemacht, die wir aber selber erzeugen. Ne? Und so. Und da ist aber auch die Chance, wenn man das verändern wollte, das muss man ja nicht unbedingt verändern, kann ja sinnvoll sein, aber es dann auch durch Unterschiedsbildung auf dieser Fokussierungsebene zu verändern. Mhm.
Jetzt bringen wir das mal, bevor wir das zusammenbringen, noch eine kleine feine Unterscheidung. Du hast von unwillkürlich gesprochen. Das ist ja ein Begriff, der ganz zentral ist im hypnosystemischen Denken. Das sind ja fast schon wie so Automatismen, die dann ablaufen, ganz oder? Genau. Kann man sich das so übersetzen? Ja. Wie grenzt du das nochmal zu unbewusst ab? Weil das ist ja nicht das Identische. Also mir kann durchaus was bewusst sein. Genau.
Also ich bin ja auch Ausbilder in Hypnotherapie da in der Milton Erickson Gesellschaft, die ich mit aufgebaut habe. So die größte deutsche Hypnotherapiegesellschaft und so weiter. Und da wird immer noch von unbewusst geredet, weil Milton Erickson, auf den es mal zurückging, der hat es halt immer Conscious Mind, Unconscious Mind genannt. Das ist aber eigentlich undifferenziert. Präzise, weil, nehmen wir an zum Beispiel, du oder ich würden jetzt eine heftige Angst erleben oder, was weiß ich, verspannte Nackenmuskulatur und Schulter und das ist ja unangenehm. Dann ist das völlig unwillkürlich. Zum Problem wird es aber erst oder überhaupt nur, wenn man es bewusst mitkriegt. Das ist zwar unwillkürlich, aber bewusst, nicht unbewusst. Ne?
Deswegen, ich nehme es wahr.
Ja, eben. Und wenn du es nicht wahrnimmst, hast du auch kein Problem.
Ja. Ist unwillkürlich, aber wo ist der Problemgehalt? Genau.
Also erst wenn, ich sage dann manchmal auch im Spaß so zum Beispiel, ich laufe immer rum, ich habe bestimmt ganz viele Probleme, merke die aber gar nicht.
Ja.
Und so.
Ja.
Das ist ja auch ein tragisches Schicksal, da wird man vielleicht irgendwann das zeitliche Segnen, hat es immer noch nicht gemerkt. Ne?
Hat es nie gemerkt, seine Probleme.
Und dann ist auch zu spät, ne? Also im Spaß sage ich dann, aber so kann man dann auch Partnerschaften definieren. So. Mhm. Das ist das wechselseitig sehr engagierte Bemühen, sich auf die Probleme aufmerksam zu machen, die man selber nicht merkt. Allerdings
herrlich.
Ohne Auftrag vom anderen.
So, und da ist der wichtige Punkt, das wichtige Komma, ohne Auftrag.
Genau, das ist sehr wichtig.
Vielleicht das Wichtigste an dem Satz. Ja, ja, sehr schön. So, und jetzt bringen wir das mal zusammen. Also wir haben jetzt ein Bild von systemisch, ganz, also ich meine, wir können hier nicht 10 Jahre Hypnosystemtherapie ersetzen in dem Podcast, aber wir können vielleicht einen Gedanken transportieren. Also wir haben verstanden, systemisch, es ist immer das Individuum immer im Lichte seiner Systems zu betrachten, Mustererkennung, Unterschiedsbildung, und wir haben den hypnotherapeutischen Ansatz, also die Aufmerksamkeitsfokussierung, ja, das Ablaufen von unwillkürlichen Prozessen. So, und jetzt bringen wir das zusammen. Hypnosystemisch heißt dann Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
Ja, also erstmal zur Geschichte, wie das überhaupt entstand. Ich war ja dann Teil dieser sogenannten Heidelberger Gruppe. Das war Helm Schmierlin, Fritz Simon, Gunthard Weber und ich waren hauptsächlich die 4 Protagonisten über viele Jahre. Dann kamen noch ein paar andere später dazu. Und da hatten wir halt eine riesen Chance, weil Helm Schmierlin war weltweit gut vernetzt. Da kamen immer die ganzen internationalen Stars zu uns und so. Und in vielen Diskussionen mit denen wurde allmählich für mich dann klar, die wichtigsten Interventionsformen der systemischen Arbeit, und das hat sich bis heute nicht wesentlich geändert, kommen eigentlich aus der Ericksonschen Hypnotherapie oder eigentlich aus der Ericksonschen Psychotherapie, weil das war viel mehr als Hypnotherapie nur so. Und deswegen habe ich dann halt gedacht, na, da fahre ich doch gleich mal zu dem Milton Erickson und lande es bei dem selber. Und hatte dann noch das große Glück, der starb 1980, aber ich hatte vorher noch das große Glück, von ihm seine Arbeit zu lernen. Und da ist der entscheidende Punkt. Aber deswegen war das so ideal, das zu integrieren, weil alle Denkprozesse, die in der systemischen Arbeit, das Denken in Netzwerken, in Mustern, unwillkürliche, das Verständnis, wie Veränderung passiert und so weiter, das alles hat Milton Erickson schon seit den 1930er Jahren praktiziert.
Eine große Kongruenz, ja, an der Stelle.
Und deswegen war das ideal für mich zu machen. Der entscheidende Unterschied war aber der, und das war auch etwas, was mich mit ganz besonders motiviert hat, dahin zu gehen, war, in der systemischen Arbeit sind wir immer so vorgegangen, wir müssen uns gar nicht so sehr mit dem internalen Prozess der beteiligten Individuen beschäftigen, weil wir davon ausgingen, naja, das ist ja sowieso eingebettet in die Wechselwirkung.
System.
In die interaktionellen Wechselwirkungen und die Kontextbedingungen. Ändern wir die, also beispielsweise Kontextbedingungen, Arbeitsbedingungen, oder ändern wir die Interaktionsmuster zwischen den Leuten, dann ändert sich das Individuum automatisch mit. So. Allerdings stimmt es halt überhaupt nicht. Wir haben das auch jahrelang schön praktiziert. Dann haben wir aber diese ganzen Pioniere der Hirnforschung immer wieder eingeladen. Wir haben sehr häufig so Symposien gemacht mit Niklas Luhmann natürlich, Heinz von Förster, weltberühmter Biokybernetiker, Umberto Maturana und Francisco Varela, die haben die sogenannte Autopoiese-Konzeption in der Hirnforschung entwickelt und so weiter. Und die haben gerade halt uns klar gezeigt, diese Annahme ist ein Missverständnis, weil natürlich, wenn sich alles drum außen ändert, ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit da, dass jemand was mitändert, aber wie die Hirnforschung, und das waren deren Hauptpionierarbeiten am Anfang da, heute noch viel besser beforscht, erleben wird immer vollkommen autonom von innen heraus erzeugt. Ne? Also das Außen bestimmt niemals das Erleben, sondern auch, egal was da kommt so in der Form. Klar, wenn mich jetzt einer mit einer Kanonenkugel erschießen würde, da könnte ich dann denken, was ich will. Das würde meine Gestaltungsmöglichkeiten überschreiten. Das nennen die Strukturdeterminiertheit. Das ist die.
Ja.
Aber alles andere wird innen gemacht. Und wenn das der Fall ist, dann kann man davon ausgehen, selbst wenn ich die Interaktion noch so sehr ändere, zwingt es überhaupt gar niemand, irgendwas zu ändern. Das kann genauso bleiben. Wenn ich also jemanden unterstützen will oder auch ein Team, eine Organisation oder sonst was, oder eine Familie, dass die gewünschte Veränderungsprozesse machen, dann ist es essentiell wichtig, die unwillkürlichen individuellen Prozesse auch noch mit zu beachten.
Und das Punkt, das ist jetzt extrem wichtiger Punkt, weil ich weiß nicht, ob du auch so die Diskussion, wie du sie verfolgst, wie du sie wahrnimmst, da geht ja ein regelrechter Glaubenskrieg daher. Es gibt die eine Fraktion, die sagt, also ich mache jetzt mal schwarz-weiß auf, die sagt, Finger weg von den Menschen, dass wir sind ja hier nicht in der Erziehungsanstalt, ändere die Strukturen und die Menschen werden sich anpassen. Also ändere auf der, ja, also ich sag mal, die sich eher in das Feld der Systemtheoretiker verordnen würden, die würden sagen, ja, der Mensch ist schon auch eine kleine Steuerungseinheit, aber letzten Endes, guck doch erstmal auf deine Strukturen. Und dann gibt's natürlich die andere Fraktion, in die ich jetzt das, was du sagst, nicht stellen würde, nur ich mach mal das Feld auf, die sagen, ja, wir müssen das Mindset ändern. Ja, das ist ja eine ganz andere Diskussion. Und dann geht da so ein annähernd schon erbitterter Glaubenskrieg hin und her zwischen Finger weg, ja, wir sind keine Erziehungsanstalt, und hinzu, wir müssen doch den Menschen in den Mittelpunkt stellen und wir müssen doch an seinem Mindset. So, was, versuch doch mal das, was du jetzt sagst, da in diesem Hin und Her ein Stück weit zu verorten, damit wir da vielleicht eine Brücke finden.
Genau, also ich versuche die Brücke zu machen, weil dieses Entweder-Oder, was da in dieser Diskussion auch drin ist, oft ist gerade nicht hilfreich. So, ne?
Ja. Weil, erlebst du sie denn auch so, die Diskussion? Oder habe ich das jetzt überzeichnet?
Nein. Also gut, da gibt es unterschiedliche Ausformungen in der Intensität. Aber das ist schon so und so, ne? Und natürlich in der Nachfolge von Niklas Luhmann, wo dann immer so, es geht immer nur um Kommunikation. Mhm. Ich dann so, ja, und gibt es noch irgendwelche sogenannten Menschen dabei? Ja, nee, hör mal so, es geht um Kommunikation, ne? Nun, die wird halt produziert von jemand. Und das ist halt merkwürdigerweise von autonomen Individuen. Und es stimmt halt einfach nicht nach allem, was wir wissen aus der Hirnforschung, dass die Strukturen zu ändern automatisch dazu führt, dass die Menschen sich dann anpassen in einer konstruktiv gemeinten, angestrebten Weise. Also, das ist aber nicht ein Entweder-Oder. Deswegen finde ich diese polaren Diskussionen ehrlich gesagt ziemlich langweilig, weil es ist sowohl als auch. Wenn ich nur versuche, den Mindset zu ändern und die Arbeit, zum Beispiel Rahmenbedingungen bleiben die gleiche, ja, dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn das nichts wird. Aber umgekehrt reicht es nicht aus. Also das kann ich persönlich bezeugen. Ich bin die Gründungsinitiative und der Hauptgründer der Sistelios Klinik. Ne, so, und da habe ich extra, das habe ich schon in den 80er Jahren, die ersten Konzepte dafür entwickelt, so dass eine Organisation, bei uns ist ja klar, wir gehen davon aus, da kommen wir vielleicht auch noch drauf, dass auch bei Leuten in der Psychotherapie, dass da nicht um Pathologie geht und um Inkompetenz oder so, sondern, und das ist genau das, was ich von Milton Erickson übernommen habe, die Kompetenzen, die Potenziale für hilfreiche Entwicklungen schon sozusagen als schlummerndes Potenzial in den Menschen da ist, leider in dem Moment, wo die unter was leiden oder Probleme haben, nicht verfügbar ist. Aber nicht, dass es nicht da ist, es ist nicht verfügbar. Und durch gezielte Fokussierungsprozesse, da habe ich dann x hypnosystemische Interventionsstrategien dafür entwickelt, kann man diese schlummernden Potenziale reaktivieren und nachhaltig in die Lebenskontexte so reinbringen. Das ist belegbar. Da haben wir tausende Belege dafür. Das so, heißt, das, vielleicht gerade noch ein Satz.
Ja, Entschuldigung.
Da muss man mit Leuten entsprechend umgehen. Ne? Also nicht sie als Patienten zum Beispiel zu betrachten oder als die, die noch nicht so weit sind wie wir und die wir ihnen was beibringen können, sondern sie als Kooperationspartner, die gleichrangig, in gewisser Weise sogar für ihr autonomes Erleben vorrangig sind, unterstützen, achtungsvoll und alles, was sie tun, auch die sogenannten Probleme, darauf abzuklopfen, wofür das vielleicht Lösungsversuche sind, kompetente Lösungsversuche, aber in Kontexten, wo es mal sinnvoll war, aber vielleicht heute nicht mehr ist. Aber da muss man mit den Leuten würdigend achtungsvoll umgehen von Anfang an. Das kann ich von Leuten gar nicht erwarten in unseren Teams, wenn in der Organisation nicht mit denen genauso umgegangen wird. Also war klar für mich, ich muss eine heute, was man heute agil nennt, das machen wir schon seit 1995 so.
An eurer Klinik, ja.
Also in der ersten Klinik, die ich dafür aufgebaut habe und jetzt seit 20 Jahren der Sistelios Klinik. Weil dann muss die Hierarchie total abgeflacht werden. Da muss enorm viel Selbstorganisation rein. Die muss aber natürlich wieder strukturiert gebündelt werden, sonst zerfließt es. Mhm. Und immer praktisch so, dass auch mit den Teams und der Organisation genauso umgegangen wird, wie ich erwarte, dass die wieder mit den Klienten, das ist ja unser Produkt, umgehen.
Da spiegelt sich ja was. Ja, genau. Da spiegelt sich ja was. Du hast, ich habe in einem Podcast mit dir gehört, und da würde ich gerne wirklich nochmal bleiben, bei dem Thema Mindset in Veränderungsprozessen. Und mich hat das sehr beeindruckt. Vielleicht kannst du das hier auch nochmal an der Stelle wiederholen. Wenn dieses Ansinnen an dich herangetragen wird, Herr Schmidt, also wir müssen da mit dem Mindset, da müssen wir mal was unternehmen, das passt noch nicht. Also ich übersetze es jetzt mal ganz gemein, so ein bisschen haben die Leute Pech beim Denken oder was ist das Problem? Ja, also, und du hast das sehr gut nochmal aufgebohrt und da würde ich dich jetzt einfach bitten, das nochmal zu tun, ja. Was denn da das grundlegende Missverständnis ist.
Also der sogenannte Mindset, der dann vielleicht als problematisch angesehen wird, ne, der ist eben aus der Hypnosystemsicht keineswegs nur problematisch. Der ist jetzt vielleicht, erscheint problematisch vielleicht für die jetzt angestrebten Ziele, wo irgendjemand dann womöglich Entscheidungsleute in Entscheidungsfunktionen sagen, dieser Mindset hier passt nicht mehr da dazu. Mhm. Dieser Mindset ist aber die identitätsbildende Grundkraftquelle für die Leute, die man da ansprechen will. Für die ist es nicht ein unpassender Mindset, sondern ihre subjektive, sinnvolle Wahrheit, mit der sie überhaupt ihre Kompetenz und Kraft und ihre Handlungsfähigkeit gekriegt haben. So. Und insofern ist das sehr wertvoll. So. Außerdem ist es natürlich so, dass wenn ich jetzt bei Leuten, die gewinnen will, dafür ihren Mindset zu ändern, ja, die machen das halt autonom, das kann ich nicht verordnen, dann muss ich sie gewinnen für eine Kooperation. Die gewinne ich aber nicht in aller Regel, wenn ich sage, euer Mindset, der war vielleicht mal irgendwann gut, aber jetzt ist er blöd, jetzt brauchen wir was anderes. Weil Lernen und Veränderungsprozesse setzen voraus, dass die Leute sich sicher fühlen, dass die Leute sich wertgeschätzt fühlen und dass sie autonom gewürdigt werden in ihren Entscheidungen, in ihren autonomen Entscheidungen. Und dafür muss dieser bisherige Mindset ganz stark gewürdigt werden. Das heißt nicht, dass er dann bleiben muss, aber er muss erstmal gewürdigt werden als das. Also das ist das, was in der Ericssonschen Arbeit, Milton Erickson, das kann man alles von dort übernehmen. Ne? Der nannte das Establishing of a Yes Set. Ich muss erstmal die Leute abholen in ihrer Welt und in ihrer Welt nicht in Frage stellen, sondern würdigen und bestätigen, so wie du das siehst, kann man die Welt sehen. Und es ist so
anerkennen.
Es ist so wertvoll und in Ordnung wie meine. Ich will dich jetzt aber einladen zu einer anderen, zum Beispiel zu einem anderen Mindset. Dann aber ist die Bringschuld natürlich, gerade in Organisationen, nicht bei denen, die den Mindset ändern sollten, sondern bei denen, die nenne ich deswegen auch die Sinnstifter der neuen Entwicklung, die müssen den Sinn vermitteln, wofür eigentlich jemand einen Mindset, der ihm womöglich sinnvoll erschien und der ihm Sicherheit gab, warum er den plötzlich verändern sollte. Da ist also die Bringschuld immer in den Führungsgremien und nicht bei den Mitarbeitern erstmal so, weil die muss man abholen. Ich sage das dann auch für meine Führungskonzepte so, überschreibe ich manchmal so, wer führt, wird geführt. Und zwar von wem geführt? Von denen, die man führen will. Die Feedbacks von denen kommen. Weil wenn man toll führt und keiner geht mit, ist auch ein bisschen einsam. Ne?
Dann ist es was mit der sogenannten Autorität. Jetzt hören uns bestimmt Menschen zu, die sagen, ja, verstehe ich. Nehmen wir es mal richtig unbequem. Gehen wir mal auf eine gesellschaftliche Ebene. Jetzt haben wir Menschen, die vielleicht auch ein politisches Mindset haben, was wir so gar nicht tragen. Und da wird es ja wirklich für viele hart zu sagen, ich erkenne an, ich wertschätze. Was sind da deine Einlassungen dazu? Weil das ist leicht gesagt, wie heißt es, easy to understand, hard to master. Also das umzusetzen, das wirklich so zu inkorporieren, ist ja eine echte Herkulesaufgabe, oder?
Da würde ich zustimmen, ganz klar. Und ich habe da auch nicht Patentantworten dafür, gerade wenn es um sowas geht. Ne? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, ich persönlich, da kann ich eine persönliche Stellung nehmen, okay, AfD-Positionen sind
ja, zum Beispiel
katastrophal und manchmal auch so, dass ich so aggressiv innerlich werde, dass ich gerade brüllend oder reinschlagen könnte. Durchaus. Nun weiß ich aber andererseits, und das ist gerade etwas, was für die hypnosystemische Arbeit zentral ist, es gibt Untersuchungen in einem bestimmten Forschungsgebiet, das nennt sich Priming, Warnung von unwillkürlichen Prozessen. So gibt es interessante Untersuchungen, zum Beispiel von einem Pionier der Priming-Forschung, John Bartsch heißt der, dass wenn man Leute mit reaktionären Positionen, der hat in Yale, das ist eine Elite-Universität, da gibt es auch Leute, die reaktionäre Positionen vertreten.
Trump wählen und so weiter.
Mhm. Genau, bei gleicher intellektueller Kapazität wie die, die liberal wählen. Und dann war dessen Hypothese, der Unterschied macht es, kommt vor allen Dingen nicht aus der rationalen Überlegung, die haben ja alle die gleichen Informationen, die sie möglich für sich machen können, sondern aus der unwillkürlichen emotionalen Dynamik, und zwar aus einer unwillkürlichen Angstdynamik. Und dann hat er mit denen Untersuchungen gemacht, indem er beiden dieser Gruppen bestimmte Imaginationen und so weiter Angebote hat, mit dem Ziel, dass sie ihr Erleben dadurch auf eine bestimmte Art aufbauen. Erstmal so allgemeine Wohlfühl-Imagination, das hat überhaupt nichts verändert. Und dann spezifische Imagination, wo die Leute sich reinversetzen konnten, sozusagen in so ein Erleben, wo ich, oh, jetzt fühle ich mich ganz sicher, jetzt kann mir nichts passieren, jetzt bin ich ganz sicher. Bei den Liberalwählenden hat es kaum was verändert. Aber bei den Reaktionärwählenden bisher haben viele dann sich den liberalen Positionen, als sie sich sicher fühlten, angenähert. Das heißt für mich, wenn ich jetzt nur kämpfend dagegen, abwertend, Leute womöglich gewinnen will, ihre Gesinnung zu verändern oder sich wieder von der AfD zum Beispiel wegzudistanzieren. Ich rede jetzt gar nicht von den Protagonisten bei denen in der Führung. Da glaube ich nicht, dass das was bringt. Aber bei der großen Mehrheit von Leuten, die sich dahin so, wenn ich die dann abwerte oder gegen die vorgehe und ihr sagt, ihr macht da Blödsinn oder ihr seid Idioten oder sowas, dann werde ich tragischerweise gerade sie in die Arme dieser Leute treiben. Also, und das ist eine schwierige Zwickmühle, merke ich ja bei mir selber. Ich könnte brüllen und jemand abwerten. Wenn ich es aber mache, dann trage ich dazu bei, dass ich in die Richtung gehe. Die Lösung für mich im Moment ist halt die dann, dass ich ganz klar, aber immer in Ich-Botschaften, ich erlebe so und ich, und immer davon ausgehend, niemand hat die Wahrheit, auch ich nicht.
Es ist eine Position.
Eine Position, die dann darlege und dann sage, ich respektiere, dass du dich anders entschieden hast. Ich würdige dich dafür, dass du diese Wahl getroffen hast. Ich gehe davon aus, dass das für anerkennenswerte Bedürfnisse war. Und jetzt möchte ich dich gewinnen, in einen Diskurs zu gehen, wo man mal gucke, ist das der beste Lösungsweg für deine bleibend anerkennenswerten Bedürfnisse? Dass wir unterscheiden, also Bedürfnisse und Lösungsversuch dafür.
Okay, eine saubere Differenzierung. Ich finde das ganz spannend. Vielleicht noch letzter Step zu dieser kleinen Sequenz. Es gibt ja von Professor Aladin Elmafalani, der Soziologe, hat ja jetzt gerade ein wunderbares Buch geschrieben, die Misstrauensgesellschaft.
Ja.
Oder Gesellschaft oder Gemeinschaft. Ich weiß, aber egal, an der Stelle. Er sagt, was die eint, ist nicht so sehr eine ideologische Grundüberzeugung. Und das geht ja genau in die Richtung, was du sagst, sondern die sind sich einig darin, nicht zu vertrauen in die Institutionen.
Genau.
Und das wäre ja genau kongruent zu dem, was du sagst. Es ist also nicht der ideologische Kern, der dich vielleicht zu dieser inneren Haltung, zu dem Mindset treibt, sondern vielleicht das Erleben, dass etwas bedrohlich, angsterfüllend daherkommt. Und wenn man diese Funktion versteht, kann man damit auch ganz anders umgehen.
Genau, und deswegen muss erstmal sicherheitsorientierte Kommunikation laufen, weil auch das Misstrauen, ne, das ist nicht an sich blöd. Misstrauen ist ein Lösungsversuch, um sich relative Sicherheit zu verschaffen in einer Welt, wo man denkt, es ist überall gefährlich. Wenn ich nur ein bisschen vertraue, bin ich schon halb verloren. So, also ist gerade Misstrauen eine Art Schutzfunktion. Tragischerweise aber halt kriegt man damit eine ungünstige weitere Entwicklung zu hin. Aber Kampf dagegen nur. Das heißt nicht, dass man eine klare Position beziehen kann oder sowas in der Form. Und grundsätzlich, wenn sich, was weiß ich, es gibt ja auch diese Devise jetzt im demokratischen Prozess, keine Freiheit für die Feinde der Freiheit, da bin ich dafür. Mhm. Bestimmte Sachen, die kann man nicht einfach nur ausdiskutieren, so in der Form. Wenn jemand nicht bereit ist zu diskutieren, was ich zum Beispiel bei Putin sehe in der Ukraine.
Da gibt es nichts zu handeln.
Ja. Finde ich es manchmal schon fast zynisch, wenn da ständig geredet wird, man muss noch mit ihm reden. Ja, man redet ständig mit, das interessiert die aber nicht. Die nutzen das Reden dann, um ihre einseitigen Machtinteressen durchzusetzen, aus meiner Sicht. Und dementsprechend muss da was anderes gemacht werden. Aber für den großen Teil der Kommunikationsprozesse geht es so.
Sehr gut. Wir gehen mal rüber in die Organisationswelt wieder, wobei ich sagen muss, die Verbindungslinien sind ja augenfällig. Also es geht ja um ein Prinzip, was wir hier beschrieben haben, und ich danke dir nochmal für deine sehr guten Ausführungen auch da zum Thema Mindset. Du bist Ökonom, spielt das, also schwer gefragt, aber ich frage es trotzdem mal, ist das eine Karte, die du bewusst und unbewusst manchmal noch ziehst, wenn du in Unternehmen reingehst, weil das ist ja nicht nur einfach eine Zufallsstation in deinem Werdegang gewesen. Also ich meine, du hast das abgeschlossen. Das ist ja auch nichts, was man mal so nebenbei am Wochenende erwirbt. Ist das eine Karte, auf die du nochmal setzt oder deinen vielleicht auch Menschen, die dich um Beratung anfragen?
Also ich mache das nicht zu einem Hauptteil meiner Beratung, aber in meinem Vorgehen ist das immer drin, eigentlich immer. Also gerade wenn ich in der Wirtschaft arbeite oder in Organisationen. Organisationen sind dann nicht einfach Spielwiesen, wo man ein bisschen Selbsterfahrung macht. Die haben einen bestimmten, die haben eine bestimmte Aufgabe. Und in einem ökonomischen System, wie halt bei uns im sogenannten kapitalistischen System, da kannst du noch so tolle Organisationskultur machen. Wenn die Zahlen nicht stimmen, dann wird es nicht überleben. Also muss praktisch alles was machen. Das ist übrigens etwas, was ich öfter erlebe, wenn Leute aus der Psychotherapiewelt kommen und dann in die Organisationswelt gehen, dass sie das viel zu wenig beachten. Was immer wir da tun, das kann auch noch so nett sein und schön für die Leute und gemütlich. Es muss letztlich Return on Investment geprüft werden. Habe ich eine Investition gemacht, bringt sie einen Ertrag, der dem Unternehmen so dient, dass es zumindest das Überleben sichert oder sogar noch blühend es machen kann. Und das ist die zentrale Meta-Messlatte auch mit bei allem, was man macht, ne? Weil alleine Beratung, ne? Sag mal, ich würde, was ja heute noch eher selten geworden ist, 2 Tage mit einem Team arbeiten oder so. Naja, womöglich mit 15, 20 Leuten. Dann sind es 40 Arbeitstage plus Kosten und sonst wie. Also da muss ja irgendwas reinkommen. Das ist oft gar nicht so gut messbar, aber das ist das übergeordnete Prinzip. Das lässt sich aber wunderbar mit den hypnosystemischen Grundprinzipien vertreten, die eben davon ausgehen, alles Erleben ist ein Ergebnis von Aufmerksamkeit. Wo muss dann die Aufmerksamkeit auch hingehen? Zum Beispiel, was ist das gewünschte Ergebnis? Wohlfühlen allein in einer kapitalistischen Welt kann es nicht sein. Wohlfühlen ist ein Mittel zum Zweck oder auch wertschätzende Kommunikation. Da trete ich natürlich sehr dafür ein. Aber das ist ein Mittel zum Zweck für das, wofür die Organisation eigentlich zusammenwirkt. Wenn es eine wirtschaftliche Organisation ist, die auch Bilanzen machen muss und die womöglich Kredite bezahlen muss und so, dann muss alles letztendlich auch geprüft werden, hat es Auswirkungen darauf. Und das ist dieser volkswirtschaftliche Aspekt oder betriebswirtschaftliche, der da immer mit reinkommt. Das macht aber gar kein Problem. Im Gegenteil, das kann erfrischend Klarheit schaffen, weil dann kann ich so... Also die Grundrichtung wäre dann immer, wir können alles, was für ein Problem kommt, sehr würdigen, aber dann muss sofort gehen, der Sinn unserer Zusammenarbeit entsteht überhaupt nicht aus der Vergangenheit, aus der angestrebten Zukunft. Woran würden wir also ablesen? Das gewünschte Ergebnis ist durch diese, beispielsweise Beratung ist ja auch nur ein Mittel zum Zweck, durch diese Maßnahme gegeben, auch auf der wirtschaftlichen Ebene, wenn man das quantifizieren kann. Und dann kann ich gucken von dort aus, okay, was sollten wir jetzt anschauen in der Interaktion im Team, in der Interaktion zwischen Führung und Team und, sodass es diesen Zielen dient. Jeder zweite Satz wird verbunden mit der Vernetzung, sodass es diesen Zielen dient. Und nur das wird selektiv im Fokus ausgewählt.
Genau, Wiederholung macht den Schlager. Ich sage ja an der Stelle gerne Wertschöpfung und Wohlergehen. Oder man könnte fast sagen Wertschätzung und Wohlergehen. Also bei Wohlergehen sozusagen, unter der Prämisse. Aber das Ziel muss klar sein. Und wo zielt, worauf zahlt es ein? Möchte ich mal gern mit einem Bild konfrontieren, wenn wir jetzt mal so in der Organisationswelt bleiben, was ich für mich so als kleines Triple-A-Syndrom, mal umrissen habe, um Gottes Willen. Ja? Keine empirische Grundlage, meine Beobachtung. Mehr ist es nicht. Und zwar, das Triple-A heißt erstens, wir sind abgelenkt. Ja, wir haben Probleme und das finde ich sehr spannend, natürlich mit dir als Hypnosystemiker zu diskutieren. Wo geht unser Fokus hin oder eben nicht? Wir sind alarmistisch. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass wir sehr eher auf das taktische Moment uns verlagert haben, weniger hin zum strategischen Denken, dass wir sehr aufgescheucht sind, eine Sekundenaktion machen als eher eine der Wochen oder Monate oder gar Jahre. Vielleicht ist das richtig. Ich will es gar nicht bewerten. Und das Dritte ist angstgetrieben. Ja, das sind Phänomene, die mir immer wieder sowohl in den Gesprächen, aber ich bin ja auch als Beraterin in den Organisationen unterwegs. Und diese 3 A's begegnen mir allenthalben. Und da würde ich dich jetzt gerne mal so quasi anzapfen als Ressource, deinen Blick darauf, wie du das so siehst, und würde mal mit dem dritten anfangen, nämlich mit der Angst. Eine Frage hast du schon beantwortet, nämlich haben oder machen wir Angst?
Also wir machen Angst und dann haben wir den Eindruck, wir haben sie.
Also wir machen sie erst und dann bestätigen wir uns und sagen, siehst du?
Ja, ich habe Angst, klar. Nur wie kommt jetzt zustande? Ne? Insofern ist es sinnvoll, wenn du damit anfängst, weil das ist sozusagen die Grundlage, auf dem das andere aufbaut, also sozusagen, oder was so in der Form kommt. Da muss ich jetzt kurz ins Hypnosystemische gehen, damit ich das...
Ja, unbedingt. Das war der Gedanke.
So, weil da geht es eben nicht nur um die Kommunikation irgendwie, sondern wie die zustande kommt. Deswegen ist Mindset und Organisation und so weiter in Balance zu betrachten. Und es geht eben über das hinaus, dass man nur die Strukturen anschaut. Weil die aktivieren etwas in Menschen. Und Menschen kriegen dann nur Angst, nur dann eigentlich. Erstmal braucht man dafür nur Zukunftsfantasien. Angst kann man nur haben vor erwarteter Zukunft, niemals vor
Vergangenheit. Ist man halt so kreativ, oder? Ist das was Kreatives, Angst haben?
Na, es ist jedenfalls, in gewisser Weise schon, es ist ein kreativer Imaginationsprozess. Du kannst niemals Angst haben vor echter Realität, behaupte ich. Selbst wenn die Angst in 5 Minuten sich auf 5 Minuten bezieht, ist sie in der Zukunft. Ne? Deswegen überschreibe ich Seminare zum Thema, wie man mit Ängsten strategisch gut umgehen kann. Immer so, wer Angst hat, hat Zukunft. So, weil ohne Zukunftsfantasien gibt es keine Angst. Die sind aber auf eine bestimmte Art innerlich, das ist wie innere Selbsthypnose, auf der unwillkürlichen Ebene, eine Bedrohlichkeitsfantasie, aber verbunden mit, und wir sind ohnmächtig. Also ohne das Ohnmachtserleben, was man bei sich selber auch mitimaginiert, kriegt man eigentlich keine Angst. Nehmen wir an, man hat was Bedrohliches, was man imaginiert, so, oh Gott, das wird ganz gefährlich. Aber man hat den Eindruck, oh gut, das wäre vielleicht saublöd, aber ich habe noch Gestaltungsfähigkeit. Dann kriegt man Arousal, wie man das in der Psychologie nennt, also Sprungbereitschaft, alles Mögliche, womöglich Kampf- und Wutbereitschaft, so, aber keine Angst oder weniger. Angst setzt voraus, Bedrohlichkeitsfantasien plus die Einschätzung, wir sind ohnmächtig. Ne? Nun ist es ja so, dass in bestimmten Bereichen, wie also zum Beispiel, was weiß ich, Klimakrise oder sowas, der Einzelne oder jetzt Irankrieg, Gaza oder Ukraine oder sonst was, all die Dinge, das sind die Einzelnen, auch die einzelnen Organisationen, tendenziell letztlich oder auch ganz ohnmächtig. Das stimmt schon. Deswegen ist es jetzt ganz wichtig, welche Zielkriterien wir damit verbinden. Das läuft aber auch unwillkürlich. Wenn ich dann denke, ja, ich könnte mir, es geht immer um Sicherheit. Angst ist eigentlich nur die Deckadresse von Bedürfnissen von Schutz, Sicherheit, Handlungsfähigkeit und Verbundenheit übrigens auch.
Das ist wichtig.
Das ist sehr wichtig, so, ne? Und wenn ich jetzt aber das Zielkriterium habe, ich könnte nur sicher sein, zentrales Bedürfnis, wenn jetzt der Ukraine-Krieg weg wäre oder wenn der und der endlich anders wäre, dann stärkt es mein Unsicherheits- und mein Ohnmachtserleben. Weil dafür kann ich ja gar nichts tun. Ne? Das ist aber nicht die objektive Wahrheit. Die objektive Wahrheit ist natürlich schon, ich kann das nicht ändern direkt, aber meine Handlungsfähigkeit kann ich jetzt woanders noch suchen. Also wie gehe ich jetzt damit um und wo habe ich noch Handlungsfähigkeit? So, sozusagen die Devise, die auch für die ökologische Politik oft gilt, think global, act local.
Also es ist so ein bisschen Circle of Influence auch, oder?
Ja, wo ist meine Influence? Aber die meisten Leute, wenn sie fokussieren auf diese sie ohnmächtig machenden Dinge, und das ist das, was hauptsächlich dann fokussiert wird, so, dann werden sie ohnmächtig und dann induziert es immer mehr Angst. Aus dieser Angst heraus, die ja sehr unangenehm ist, entstehen dann, da verändert sich das Erleben. Das ist dann nicht mehr, also in der hypnosystemischen Sicht, da geht man davon aus, man hat viele Erlebnismöglichkeiten. Blöderweise sagt man immer zu denen, aber ich, das sind aber ganz unterschiedliche Ichs. So, ne? Deswegen, wenn man ich sagt, ist so, wenn man Äpfel, Birnen, Trauben, Pfirsiche und so weiter alle als Zitronen bezeichnet. Das wird undifferenziert gemacht. Und das Ich, das Erlebte, bewusste Ich, und aber auch unterschwellig, unwillkürlich, was sich entwickelt über diese Angstfokussierung, das ist typischerweise jünger. Das ist etwas mit anderen Denkprozessen verbunden. Weniger Flexibilität da, weniger Gestaltungsfähigkeit, undifferenziertes Schwarz-Weiß-Denken, das ist immer damit verbunden. In der Gedächtnisforschung spricht man da dann von State-Dependent Memory, zustandsabhängige Erinnerungen. Man wird eigentlich zu einem etwas dümmeren Ich, könnte man sagen, und typischerweise auch hibbeliger oder erstarrter, das sind zwei Haupttendenzen, unruhiger und alles Mögliche. Und in dieser Ohnmachtserlebnis, weil es wird man übrigens auch anfälliger dafür, für Angebote von außen, die einem Sicherheit versprechen.
Vorgaukeln auch.
Mhm. Genau, deswegen ist das zum Beispiel auch demokratiegefährdend. Also sieht man beim Trump zum Beispiel und so. Aber vor allen Dingen ist man dann auch eher in der Neigung, weil man diese Ohnmacht nicht so aushält, aktivistisch zu werden, aktionistisch zu werden.
Das alarmistische, aktivistisch, genau.
Mhm. Das ist ein Kompensationslösungsversuch, um mit dieser unangenehmen Grundsache umgehen zu können. Und auch natürlich, dass dann so irgendwie die Aufmerksamkeit sich zersplittert. Man wird eigentlich verwirrter immer drin. Und das ist so ein Teufelskreis dann. Mhm. Der hat aber damit zu tun, dass man sich unwillkürlich vor allen Dingen orientiert an den Zielen, die man nicht selbstwirksam erreichen kann. Da kann man aber Änderung reinbringen, ne, in der Form, indem man Umfokussierung macht. Für sich als Individuum schon natürlich, aber auch, wenn man jetzt zum Beispiel in einer Führungsrolle ist oder in einer Organisation, auch auf der Mitarbeiterebene, wenn man diese Prozesse mal versteht, dann kann man gucken, die sind nicht einfach da, sie sind selbst produziert. Das kann man niemand vorwerfen, das sollte man ganz betonen, sondern weil es läuft ja unwillkürlich. Das läuft einfach erstmal so, aber man kann es steuern lernen. Das kann man richtig gezielt steuern lernen. Und gerade in der hypnosystemischen Arbeit habe ich da x Interventionen dafür entwickelt, wie man das dann gezielt steuern lernen kann. Steuern kann man es aber nicht, wenn man dagegen kämpft. Weil wenn man dagegen kämpft, da das unwillkürlich ist und deswegen immer schneller und stärker als alles Willentliche, wird man auch diesen Kampf typischerweise verlieren, was typischerweise wieder dazu führt, dass man weniger Selbstwirksamkeit, mehr Ohnmacht erlebt und damit verstärkt sich das Ganze. Es geht eher darum, es wie in der Ericssonschen Arbeit, das ist direkt das Verdienst von Erikson, das habe ich nur übernommen und weiterentwickelt, wie man das utilisiert, wie man das nutzbar macht. Alle diese Dinge kann man nutzbar machen, aber nicht indem man sie bekämpft und abwertet, aber mit in Kontakt geht und sie dann umlenkt in einer bestimmten Weise und dann wird es konstruktiv und zu einer einigenden Kraft, ne?
So hört sich eher nach asiatischer Kampfkunst an als nach Haut-drauf-Mentalität, wenn man so will. Wenn ich dir jetzt zuhöre, dann zergliede ich mal mein Triple A, dann ist das ja eigentlich so, dass zwei dieser drei Symptome des ersten sind. Also, wenn ich das so richtig übersetzt habe. Also dieser Alarmismus und dieser Aktivismus und das defokussiert sein, das abgelenkt sein, ist ja dann eigentlich eher eine Ausprägung oder ein Symptom dessen, was wir als Angst erleben. Du hast noch einen wichtigen, ja, du nickst, also Podcast. Ja. Gunther nickt. Muss ich ja mit übersetzen.
Das ist natürlich trotzdem nicht linear, es ist so ein ein zirkulärer Prozess, weil wenn dann die Leute aktivistisch sind und aktionistisch und durch hin und her rasen und immer konfuser werden, dann verstärkt es natürlich wieder die Angst, das verstärkt wieder diesen Aktionismus und so geht es immer hin und her.
Fühlen sich dann in ihrem Angstzirkel da bestätigt. Ich komme noch mal auf einen kleinen Punkt, den habe ich so sozusagen mitgeschrieben, nämlich dieses Eingebundensein. Also man hat ja einmal die Möglichkeit zu sagen, ah, okay, ich verstehe, da ist Angst im System oder in dem System Mensch und es ist eine Funktion und er oder sie hat Angst vor Dingen, die er nicht gestalten kann. Was wäre denn die Umdeutung? Also welche Dinge sind denn zu gestalten? Das ist das eine, also eine Perspektivenveränderung. Das andere war das, dass du, und da würde ich gerne nochmal nachfragen, was hat's denn mit dem Alleinsein auf sich zu tun? Also inwieweit ist das denn ein schlauer Weg, darauf hinzuweisen, dass man sagt, wer fühlt denn wie du? Ja, wo gibt's denn, ich sag mal an der Stelle fast Schicksalsgemeinschaften oder Angstgemeinschaften?
Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Es gibt übrigens auch da interessante, viele vielfältige Forschungen dazu. Wenn man zum Beispiel nimmt, das könnte zum Beispiel jetzt in der Ukraine für bestimmte Bereiche sogar so sein. Da habe ich jetzt keine Untersuchungsergebnisse, aber da würde mich sehr wundern, wenn das da nicht so wäre. Man weiß zum Beispiel, wenn Gemeinschaften sich bedroht fühlen und als Gemeinschaft sich bedroht fühlten, Menschen sind Beziehungswesen. So. Nicht nur das Individualistische, was bei uns betont wird, ist entscheidend, gerade das andere so. Wenn Gemeinschaften bedroht werden, sinkt die Suizidrate, die Rate von Depressionen sinkt und indirekt sogar erhöht sich eine Art Sicherheitserleben. Nicht in der Gefahr noch von außen auf die bezogen, aber im subjektiven Erleben, es eingebettet zu sein in die Gemeinschaft, die gemeinsam betroffen ist. Ne? So, deswegen Die Gefahr ist nun allerdings groß, gerade auch in Organisationen wie bei uns, wo dann ja auch noch so andere, wenn man so will, Ideologien vorherrschen wie Stärke, man sollte keine Schwäche zeigen oder so. Und Ängste werden dann zum Beispiel als Schwäche definiert, typischerweise und so, sodass manche Leute sich gar nicht trauen, die zu kommunizieren, so in der Form oder sowas. Unter diesen Umständen ist eine gewisse Tendenz da, dass die Leute sich nicht anmerken lassen wollen, ihre Ängste. Und wenn sie dann zum Beispiel über Ängste reden und jammern, dann werden sie eher abgewehrt. So, ach Gott, schon wieder diese Jammertante oder sonst irgendwas. Es nervt uns, wir müssen jetzt mal vorwärts kommen. Und dann polarisiert sich das. Und dann wird sozusagen die schon vorher erlebte tendenzielle Einsamkeit massiv verstärkt. Dann wird es nicht in Kommunikation gebracht zu einem Kohäsion schaffenden Solidarität und gegenseitige Unterstützung schaffenden Gemeinschaftssystem, sondern partikularisiert, es wird vereinzelt. Und dann verstärkt sich das alles so. Das hat aber, da könnte man schon in der Organisation zum Beispiel ansetzen. Ne? Also zum Beispiel, wenn dann eine Führungsrolle, nur als Beispiel, das setzt wieder voraus, dass die damit umgehen kann. Das können wir auch noch dazu kommen. Aber wenn die dann sagen würde, Leute, wenn ihr jetzt hier rum Aktionist oder wenn ihr oder wenn jemand Angst hat unter den Umständen, jetzt gerade, was weiß ich, Ölpreis wieder und so weiter, vielleicht betrifft es uns in der Autoindustrie, uns brechen womöglich Aufträge weg. Das ist doch verständlich, wenn ihr alle oder die meisten von euch Angst hätten. Und diese Angst ist in Ordnung und wir sollen jetzt gucken, dass wir auch mal darüber reden können, also eine Plattform dafür schaffen, nicht damit wir uns dann lähmen, aber dass wir dann gucken, was diese Angst ist ja eine Kompetenz im Sinne eines Feedbacks über Bedürfnisse.
Ein Indikator, Frühwarnindikator unter Umständen.
Genau, ja? Und wenn Angst oder sonst irgendetwas zum Problem wird, dann nur deshalb, weil man innerlich eine Ist-Soll-Diskrepanz erlebt. So wie es gerade ist, soll es nicht sein. Das heißt, jedes Symptom, das gilt auch für andere Symptome, ist eigentlich eine wertvolle, kompetente Rückmeldeschleife in Richtung über einen erlebten Mangel an einem wichtigen Bedarf. Und wenn man dann darüber redet, okay, ich fühle mich unsicher, ich habe das Gefühl, ich verliere vielleicht einen Arbeitsplatz oder wo geht's denn weiter, wo kommen wir denn da hin, no future oder so weiter, wenn das nicht, ja gut, das müssen wir aber vorwärts gucken, sondern okay, wie können wir das jetzt austauschen miteinander, damit wir dann wieder gemeinsam handeln können. Also nicht nur bei dem bleiben, das ist nur der Anfang, aber dann so, ihr seid in Ordnung und wertvoll damit und womöglich habe ich selber auch Angst, ja und? Das ist nicht das Problem. Das ist eine Aufgabe, die wir gemeinsam haben, um jetzt dann zu gucken, wie wir gemeinsam wieder handlungsfähig werden in den Bereichen, in denen wir handlungsfähig sind.
Und Organisationen gehen ja eher den anderen Weg, oder?
Leider oft. Ne? Also praktisch auch zu definieren, das und das ist unsere Restriktion, da können wir nichts machen, aber im Rahmen dieser Restriktion, da können wir viel und zwar am besten gemeinsam gestalten. Wer braucht dann hier mit wem was an Unterstützung, sodass wir unsere gemeinsamen Kräfte wieder aktivieren können? Das ist jetzt der idealtypische Entwurf. Ne? Das ist nicht immer so leicht zu machen. Aber meine Erfahrung ist zum Beispiel die, auch in Veränderungsprozessen, da entsteht sofort Angst immer. Jeder Veränderungsprozess in einer Organisation, der kann noch so sinnvoll sein, wird mit hoher Ambivalenz und auch mit emotionalen Widerständen begleitet werden, weil man geht in eine Entwicklung, die man noch nicht kennt. Ungewissheit erzeugt bei den allermeisten Leuten erstmal auch eine tendenzielle Angst und Widerstand. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist ein Bedürfnis. Da habe ich ja mal die größten Probleme immer, wenn ich da mit Auftraggebern sage, gucken Sie, dann müsste man aber dafür auch Räume schaffen, kommunikative Räume auf dem Weg, wo das ausgetauscht werden darf, was den Leuten Angst macht, was sie Widerstände erleben und so weiter. Das sagen dann oft die Auftraggeber, das machen wir auf gar keinen Fall. Das machen wir doch nicht. Hören Sie mal, dann wecken wir ja nur schlafende Hunde.
Die Hunde, genau.
Also sehen Sie, ich habe bisher gedacht, es geht um Menschen und nicht um Hunde, sage ich dann. Und außerdem glauben Sie ja nicht, dass die schlafen. Im Gegenteil. Ja. Wenn es aber exkommuniziert wird und nicht eingebunden wird, dann verstärkt die Nicht-Verbundenheit, die Nicht-Kooperationskraft und so und hindert eher den Entwicklungsprozess. Ich meine, man weiß doch aus vielen Forschungen, dass 70-80% der Change-Prozesse nicht gelingen.
Ja, warum? Genau deshalb.
Genau deshalb. Das ist ein entscheidender Punkt. Und der muss da anders gemacht werden.
Also ich würde da jetzt noch mal gern einen Punkt dazu bringen, denn letzten Endes geht es ja um sowas wie Autonomieverlust. Ja, es geht ja nicht nur um diese Veränderung, die ich selbst beschlossen habe. Ich baue ein Haus, ich ziehe einen anderen Ort, sondern es wird mir eine Veränderung übergestülpt. Oft noch dazu, deren Sinn ich nicht verstehe, weil es mir nicht erklärt wird, nicht weil ich zu dumm bin, sondern weil einfach sich gar nicht die Mühe gemacht wird, wozu soll denn diese Veränderung intendiert werden, oder es wird kaschiert und ich habe auch keine Möglichkeit, kein Ventil, meine vielleicht sehr berechtigten Einwände zu äußern und zu diskutieren. Genau. Da würde ich nochmal zurückgehen an dieses Thema, was du anfangs hier sagtest zum Thema Veränderung auch. Wie wichtig ist es auch, das anzuerkennen, wertzuschätzen, was die Organisation bereits hat? Also was ist auch das Bewahrenswerte? Weil das kommt mir in Veränderungsprozessen oft viel zu kurz.
Ja, ganz entscheidender Teil, ne? Also ich fange mal an mit einem typischen Glaubenssatz in der Psychotherapiewelt. Der wird aber leider oft auch übertragen auf die Beratungswelt sonst so. Der ist aber sowas von dümmlich und inkompetent, dass einem schon schlecht werden könnte. Aber er ist sehr beliebt bei Psychotherapeuten zum Beispiel, im Suchtbereich besonders. Ne? Wenn also zum Beispiel jemand, sagen wir mal, der kommt in eine Therapie und dann soll irgendwie eine Änderung angestrebt werden und dann macht die Person aber nicht genug für die Änderung oder auch gar nichts, dann ist eine beliebte Sache bei frustrierten Therapeuten, die dann ihre Intervention angeboten haben, die aber nicht umgesetzt wurden. Ja, der hat ja noch nicht genug Leidensdruck, der braucht noch mehr Leidensdruck, weil sonst macht er ja nichts. Also die Idee, der Glaube, durch mehr Leidensdruck würde dann jemand eher was ändern. Und der ist auch in unserer Gesellschaft sehr beliebt. So, das kann ich hypnosystemisch in einer Minute widerlegen. Das ist sowas von vollkommen unpassend und auch auf eine Art krass inkompetent von Leuten, die sagen, weil wenn man jetzt hypnosystemisch dran geht, und das kann man alles gut belegen über Forschungsergebnisse der Hirnforschung, ist überhaupt kein Problem, ich bringe da nichts Neues, das ist eigentlich trivial, wenn ich sage, es wird nicht beachtet. Dann muss ich ja gucken, wie wird das unwillkürliche Erleben von jemand, und deswegen reicht es auch nicht mit den Organisationsstrukturen, weil das löst auf der unwillkürlichen Ebene bei Individuen was aus und das wirkt wieder in die Organisation rein. Wenn jemand vermehrten Leidensdruck erlebt zum Beispiel, dann aktiviert es andere Erlebnisnetzwerke. In der Hirnforschung gibt es das sogenannte Hebbsche Gesetz, Zellen, die miteinander feuern, vernetzen sich. Und wenn sie mal vernetzt sind, dann feuern sie wieder miteinander. Da alles, was wir erlebt haben, das zeigt dann wieder die Gedächtnisforschung, Episodengedächtnis. Wenn es ein bisschen emotional geladen war, dann wird es in uns gespeichert und kann wieder aufgerufen werden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sehr viel Leid erlebe, dann aktiviert es die Netzwerke, weil das Leiderleben ist ein Element im Erlebnisnetzwerk, was irgendwann, wo ich früher mal gelitten habe, wo ich mich ohnmächtig, schwach, kraftlos und so weiter gefühlt habe, da wurde ein solches Leidensnetzwerk aktiviert. Das wird dann wieder aktiviert. Das heißt, da könnte ich strotzen vor Kompetenzen, vor intellektueller Kapazität und so, dann werde ich in meinem gefühlten Erleben, was dann aber meine Handlungen und Entscheidungen bestimmt, werde ich zu jemand anderem. Ich sehe vielleicht noch ähnlich aus, aber ich werde eigentlich zu einem viel jüngeren, das wird typischerweise altersaggressiv.
Das finde ich so spannend. Und dümmer auch, hast du gesagt. Und
dümmer, ne? Also dümmer im Sinne, ich habe alle Kompetenzen, blöderweise kriege ich aber den Zugang nicht mehr dazu, weil, wie auch die Gedächtnisforschung zeigt, dieses Netzwerk, jedes Netzwerk ist mit unterschiedlichen Erinnerungen und damit auch mit unterschiedlichen Zukunftskapazitäten verbunden. Wenn ich jetzt zum zittrigen, kleinen, schwachen, mich ohnmächtig fühlen, achtjährigen werde zum Beispiel, dann handelt der Mensch, auch wenn er 50 ist, natürlich erstmal spontan unwillkürlich wie der Achtjährige. Und das ist undifferenzierter, inkompetenter und so weiter. Blöderweise gerade in den Situationen, wo er seine ganze Kompetenz bräuchte. Also erstmal stimmt es überhaupt nicht, dass wenn jemand mehr Leidensdruck hat, dass er dann motivierter wird.
Weil und die besseren Entscheidungen trifft vor allen Dingen.
Ja, genau. Aber vorher schon ist es so, dass viele Leute dann eher in die Apathie und die Resignation gehen, weil sie sich immer ohnmächtiger erleben. Und dann dafür, also brauche ich ja gar nichts machen, ich habe sowieso keine Chance. Aber selbst wenn jemand durch mehr Leidensdruck dann das Gefühl hat, oh, jetzt muss ich was machen, müssen wir sehr unterscheiden zwischen erlebter Bereitschaft, das wäre jetzt das, ich müsste was machen, und erlebter Fähigkeit. Und die wird immer geringer. Und wenn dann jemand was macht, wie du sagst, wird es eher ungünstiger, undifferenzierter, oft destruktiver. Also ist vermehrter Leidensdruck die katastrophalste Strategie, die man überhaupt ansetzen kann. Wenn jemand was ändern will, dann braucht er Stärke. weil jede Änderung geht ja in die Ungewissheit der Zukunft. Dafür brauchst du Flexibilität, Kreativität, alle deine Kompetenzen und Stärke so dazu. Ne? Die kriegt man nicht durch Fokussieren auf Defizite und Mangel, sondern genau auf das, was du gesagt hast, was ist bewahrenswert, was im System gibt dir die Kraft und die Flexibilität und auch miteinander in der Kooperation, dass wir gemeinsam das überhaupt meistern können. Und das heißt mehr Anerkennung, mehr Würdigung, mehr Wertschätzung, auch für die Ambivalenzen und Ängste, die da drin stecken, aber für alles, was man ohnehin gemacht hat, sowieso. Das gibt dann die Chance für die Veränderung viel, viel mehr. Also eher, wenn es einem gut geht, nicht wenn es einem schlecht geht.
Auf jeden Fall. Und wir sehen jetzt sind ja viele Unternehmen und deswegen im Zuge auch viele Führungskräfte in der verzwickten Lage, dass sie das, selbst wenn sie das alles schlau wüssten, was sie wahrscheinlich auch gar nicht tun, das muss man ja diese Zusammenhänge erstmal sich vergegenwärtigen, dass sie sagen, wir sind im Moment in einer schwierigen Zeit, wir haben Rezessionen und selbst die Unternehmen, die noch keine haben, beten sie ja auf zynische Art und Weise, finde ich, mit komischen Sparprogrammen herbei. Das war jetzt eine kleine ironische Seitenbemerkung, aber mein Erleben.
Ja.
Und die dann auch wirklich eine Maßnahme, da sind wir jetzt bei dem zweiten A, bei diesem eher aktivistisch alarmistischen, was ganz schnell der Effekt wirkt. Und da passiert ja genau das. Da wird genau eben dieser Leidensdruck vielleicht noch künstlich zusätzlich erhöht, um möglichst schnell Erfolge zu haben, mehr Performance, mehr Produktivität. Jetzt ist hier mal Schluss mit schönen Wetterpädagogik und diesen ganzen New Work-Gedöns. Das brauchen wir alles nicht. Wir müssen jetzt hier mal PS auf die Straße. Was wäre da wieder dein hypnosystemischer Blick drauf?
Na, das ist eben leider genau das, was auf der Basis der Angst, wie wir es vorhin hatten, eine der typischen, auf eine Art auch verständlichen Reaktionen. Mhm. Aber verstehen kann ich schon, aber ich muss ja die Wirkung prüfen und die Wirkung ist eben nicht gut. Die Wirkung ist so in der Form, das sieht man übrigens die Politik ja ständig, ne? Ob das Rentensystem ist, ob das die Heizungsgesetzdynamik war oder sowas in der Art, da werden so mit heißer Nadel Sachen gestrickt. Und noch dazu immer mit der Angst, ich soll das ja am besten so machen, dass ja keiner aneckt, weil sonst die Wahlstimmen nicht so sind. Und was ist dann das Ergebnis? Katastrophale Dinge oft, die dann nachher wieder ein bisschen umgeworfen werden, so dass sie zu Verwirrung sorgen, was wieder sowieso wie Aktionismus mehr stärkt und so weiter. Mhm. Also auch da wäre es eher gut, das Aktionistische nicht abzuwehren. Sagen, klar, das ist die erste Reaktion von uns so in der Form. Aber jetzt gucken wir mal, Leute, machen wir uns nichts vor. Wir sind in einer schwierigen, womöglich herausfordernden, gefährlichen Situation. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Aber jetzt umso mehr sollen wir aber immer mit Würdigung der Angst, die dabei ist, auch wenn eine Seite von uns, da kann man gut mit so bestimmten Modellen, die ich dafür entwickelt habe, wir haben ja mehrere Seiten, dass man sagen kann, eine Seite von uns, die bibbert womöglich, eine Seite und die ist in Ordnung. Aber dann gucken wir, was wir noch in unseren Möglichkeiten machen können. So, und da habe ich dann, da gibt es viele hypnosystemische Strategien, wie man denn die innere Welt verändern kann, weil diese Ängste und dieses, das Aktionistische, was da kommt, auf der inneren Ebene, das ist ja knallhart systemisch, nur in das innere System geguckt. Wir dürfen nicht nur in das äußere Organisationssystem gucken. Das ist der Außenkontext für die autonomen Individuen. Mhm. Deren Innenkontext müssen wir auch angucken. Und da ist zum Beispiel Angst und so Aktionismus nur erklärbar, wenn einem das Gefühl so nahe kommt, unwillkürlich, dass man überflutet wird, so in der Form. Das kann man aber hypnosystemisch gezielt ändern. Er sagt, okay, Leute, jetzt gucken wir mal, wir tun mal alle diese Bedrohlichkeitssachen dran und stellen uns mal vor, okay, wir schauen sie, die müssen wir im Blick behalten. Ja, nicht schönreden, ne? So, einfach, es geht positiv aus, ist stimmlich. Das weiß doch kein Mensch, ne? Das glaubt man sich ja selber auch nicht. Also.
Wishful thinking, ja. Das ist keine Methode.
Genau. Die ganzen Worst-Case-Szenarien, die sollten wir beachten. Aber nicht im Zentrum unserer Aufmerksamkeit. Die tun wir dann, das kann man, wenn ich mit Teams arbeite, mache ich es dann mit Pinnwände oder sowas. Mhm. Also wie, wir gucken uns mehrere Fernseher an und auf einen Fernseher, und da einigen wir uns drauf, wo kommt der hin? Nicht ins Zentrum. Der kommt nach links, nach rechts oder sowas. So, oh Gott, es könnte katastrophal werden. Es könnte katastrophal werden. Mhm. Das sollte man gerade nicht ausblenden, weil es einem wachsam halten kann. Und damit kann man schneller reagieren darauf, so, ne? Es gibt ja ganze Beratungsfirmen, die machen Worst-Case-Szenario-Techniken, aber doch nicht, um die Leute zu lähmen, sondern damit man Plan B, Plan C oder sowas sogar für die blödesten Varianten haben kann. Also es muss da fokussiert werden. Und dann gucken wir, was ist bewahrenswert an uns? Was sind unsere Dinge, die uns ausmachen, für die wir einstehen können? Unsere ganzen Kompetenzen. Und dann zu gucken, welche unterschiedlichen Ziele, weil unter diesen Umständen ist es ja auch das Blöde für die meisten Leute, dass man gar keine klare Zieldefinition mehr machen kann. Management by Objectives ist dann schwierig bis kaum
sehr schwierig, möglich,
weil du hast gar keine klaren Ziele mehr, die du machen kannst, weil es im Bereich der Ungewissheit ist. Also müssen wir unsere Grundausstattung angucken, die uns wieder in die Kraft bringt. Wie haben wir auch vielleicht schon mal Krisen bewältigt? Was alles können wir überhaupt und so? Und welche unterschiedlichen Varianten an hilfreichen Entwicklungen könnten wir daraus ableiten? Auch wenn wir wissen, das können wir nicht hundertprozentig ausschließen, was in der Worst-Case-Szenario-Imagination da aufscheint. Das kann sein. Es kann saublöd werden, es muss es aber nicht. Und dann den Blick. Also praktisch wie, ich nenne es manchmal Stereo-Fernsehen, ne?
Dass man das ist wie so ein Bloomberg-TV, ja, wie so die Analysten oder die Investmentbroker, die da ihre mehreren Bloomberg-Terminals haben und die alle beobachten, ja. Also auch nochmal schönes Bild, dieses innere Parlament, was du da beschrieben hast, mit Oppositionen, mit Fraktionen, mit großen Redenanteilen. Wollen wir mal hoffen, dass wir da innerlich einen guten Bundestagspräsident oder Innere haben, die orchestriert und vielleicht die destruktiven Stimmen entsprechend auch ein bisschen runterpitcht und runterregelt.
Und dafür brauchen wir eine Instanz, die muss man aber nicht lernen, die hat man im Potenzialbereich des Unwillkürlichen schon, man muss sie aber aktivieren. Ich nenne das eine Steuerposition, dass man praktisch dann alles imaginativ, und das kann man auch als Team machen so, da muss man nicht psychotherapeutisch da werden. Das wäre geradezu hinderlich. Es geht darum, strategisch die innere Systemwelt umzubauen. Und die kann man ganz gezielt machen, dass man, okay, jetzt gehen wir in eine Position, und jeder kennt die schon mal, wo er irgendwo, sogar wenn es schwierig war, handlungsfähig war, mit einem Raum erleben. Weil Angst zum Beispiel setzt gefühlt innerlich immer voraus, dass man Enge erlebt. Das Wort Angst kommt aus der lateinischen Wurzel unter anderem angustia, und das heißt verengter Raum, verengtes Denken. Also müssen wir auf der Raumebene was machen. Da gibt's hypnosystemische Interventionen, die ich dafür entwickelt habe, wie man den gefühlten Raum um sich herum wieder gut weitet und damit sofort eine andere Körperkoordination, Atmung, Beweglichkeit kriegt und sofort andere
öffnet
Gedanken.
Öffnet sich der Raum, ja. Dann öffnet Denken sich in der Möglichkeiten.
Raum. Und auch dann der verengte Röhrenblick auf, man wird ja hypnotisiert von den Angstfantasien, der öffnet sich auch. Und dann kannst du, okay, und jetzt unterhalten wir uns mal darüber. Was sind die Sachen, die ihr gut könnt? Was sind die Sachen, die sich schon bewährt haben, auch in schwierigen Situationen? Was ist noch, was sonst an wertvollen Sachen da? Und wie habt ihr schon mal erlebt, dass ihr euch gegenseitig unterstützen könnt in so schwierigen Zeiten? Und mit der Ausstattung, das verändert das Bewusstsein der Leute, dann werden, die sehen noch ähnlich aus, aber eigentlich streng genommen sind es andere Leute.
Andere Menschen.
Mit anderem Zugang zu ihren Kompetenzen, zu ihren kreativen, flexiblen Möglichkeiten. Und dann von dort so, okay, und jetzt gucken wir mal, was können wir daraus mit dieser Grundausstattung möglicherweise an unterschiedlichen Entwicklungen machen, die wir noch, auf die wir uns noch gar nicht festlegen müssen. So, ne? Also, deswegen habe ich zum Beispiel ein Konzept dafür entwickelt, für solche Dinge, das nenne ich polynesisches Segeln. Damit gemeint.
Was meinst du damit?
Ja, das ist eine Metapher. So, Ethnologie hat mich immer interessiert im Nebenfach so. Und da gab es schon über viele Jahre immer die Diskussion früher, wie kommen eigentlich die Polynesier auf die Inseln, so in der Form, ne? Weil die kommen ursprünglich, das sind wir uns heute einig, aus der philippinischen Gegend anscheinend, haben aber den ganzen Pazifik besiedelt, ne? Da sind auch sicher viele abgesoffen, aber viele sind da angekommen, ne? Und das habe ich deswegen entwickelt, weil viele der Aufträge, die ich dann kriege, ob in Coaching oder in, die sind eher negativ formuliert so. Was soll denn rauskommen? Ja, das und das soll aufhören. Die Unsicherheit soll aufhören. Die Ängste sollen weg und so weiter. Das sind alles negativ formulierte Ziele. Die stärken auf der unwillkürlichen Ebene nur das Problem erleben. Weil dann fokussieren sie genau auf das, wo man weg will. Wenn ich dann aber frage, ja, wo soll es denn hingehen und was wäre das? Ja, wissen wir nicht. Weil das ist alles ungewiss. Und dafür habe ich dann diese Metapher erfunden. So in die Richtung, wie die Leute, die sagen, soll weg. Stell ich mal vor, also die Polynesier, die standen da in den philippinischen, irgendwo, wo sie herkommen, und sagen, wir müssen hier weg, das soll aufhören. Aber was soll anführen? Ja. Und dann haben, behaupte ich, das ist alles erfunden, ne? So, dass die dann gesagt haben, so, wir fahren jetzt mal in die und die Richtung, bestimmt ist da eine Insel, wohl wissend, dass sie keine Ahnung hatte, weil sie haben nur Wasser gesehen, ne? Um dann in See zu stechen, aber in der nächsten Sekunde in alle Richtungen zu gucken. Und wenn sie dann eine Insel entdeckt haben, die waren viel pfiffiger und differenzierter, aber das lassen wir jetzt mal weg, wenn sie mal eine Insel entdeckt haben, die ganz woanders war, wo da, wo sie hin wollten ursprünglich, dann war ihnen das völlig egal, was sie vorher als Ziel gesetzt hatten und haben umgeschwenkt und sind dahin gefahren. Was ich damit ausdrücken will, ist, die Funktion eines Ziels ist nicht, es zu erreichen. Die Funktion eines Ziels ist, in Bewegung zu kommen. Natürlich,
die Zuversicht, überhaupt sich auf den Weg zu machen.
Natürlich ist es toll, wenn man dieses Ziel erreicht, aber wenn man es nicht erreicht, ist es niemals ein Versagen. Das ist das Wichtige, weil wenn man unter Ungewissheit handlungsorientiert sein will, dann ist bei unserer Kultur oft so, dass die Leute denken, ja, wenn ich aber das Ziel nicht erreiche, dann bin ich Versager. Und das ängstigt sie schon und macht sie enger schon am Start. So, wenn ich
wäre es nicht dann auch gut zu sagen, dass die Funktion des Ziels, so wie du sagst, ist, dass ich mich auf den Weg gemacht habe und wir gehen davon aus, dass es uns wohin bringen wird, an einen vielleicht besseren Ort.
Genau, ja? Das wissen wir zwar nicht vorher, aber die Wahrscheinlichkeit
erhöhen
ist größer,
wenn
wir uns in Bewegung setzen. Und die Funktion des Ziels ist also, sich in Bewegung zu setzen, um dann erst die ganzen Feedbacks, die man auf dem Weg kriegt, die kann man doch gar nicht alle vorher berechnen, in einen kreativen Lernprozess gemeinsam umzusetzen. Und dann kommt man vielleicht wo ganz anders an, als da, wo man ursprünglich hin wollte, aber das war ein Erfolg, nicht
total.
Ein Misserfolg, so in der Form.
Und ich sag, ich würde da sogar noch einen draufsetzen, wenn man ein Ziel nicht erreicht, woher will ich denn auch überhaupt wissen, wie ich, mal angenommen, ich würde das Ziel erreichen, wie denn mein inneres Erleben in diesem Ziel sein wird?
Das kannst du nur fantasieren oder hochrechnen, aber nicht wissen, ne?
Genau.
Und deswegen ist das so. Und deswegen ist es, also, das ist aber wichtig schon vom Start an, weil die meisten Leute bei uns, die machen ihren Wert sogar oft davon abhängig, das habe ich in Coachings tausendmal erlebt und so, dass sie dann auch sicher sind, dass sie das erreichen, weil wenn sie es nicht erreichen würden, dann wären sie für sich selber schon Versager, haben aber auch die Angst von anderen so als Versager gesehen zu werden. Und das lähmt sie schon bei Beginn und hat damit die blöde Auswirkung, dass sie ihre Kompetenzen auf dem Weg gar nicht alle so richtig in Gang setzen können, was die Erfolgswahrscheinlichkeit natürlich wieder mindert. Wenn ich aber reingehe und sage, okay, jetzt mache ich was, toll wäre, wenn ich es erreiche, wenn nicht, dann war es aber ein erfolgreicher Lernprozess, dann mache ich was anderes draus, von dem ich jetzt noch nicht einmal weiß, was es sein muss, so in der Form, aber da gucken wir mal. Das hat auch Solidarität, Kohäsion in einem Team zufolge, weil die Versagensangst auch dort wird geringer. Das müsste aber die Führung schon so reinbringen. Also wenn man mich zum Beispiel anguckt, ich bin ein krasser Versager. Durchgehen. Ne?
Den Eindruck habe ich auch. Ich wollte es ja nicht so direkt sagen.
Wir können offen drüber reden. Als 17-Jähriger wollte ich unbedingt Pilot werden. So.
Ja, das hat nicht geklappt, siehst du?
Wenn jemand gesagt hätte, na, gibt doch noch andere Möglichkeiten, der hätte nur Krach mit mir gekriegt. Das war die Wahrheit. Ja gut, dann bin ich nicht Pilot geworden. Dann habe ich halt Volkswirtschaft studiert. Und da wollte ich dann so ein Yuppie-Manager werden. Ne?
Ja, ja.
Dann bin ich mitten in die Studentenbewegung geraten. Das hat mein Denken ziemlich verändert. Und so, dann wollte ich plötzlich Familientherapeut werden und habe deswegen Medizin studiert. Dann habe ich halt Medizin gemacht und alles und alle möglichen Ausbildungen. Und was bin ich jetzt schließlich geworden? Facharzt für psychosomatische Medizin und so Zeug.
Na Moment, du steuerst erfolgreiche Unternehmen oder Unternehmen auf dem Weg zum Erfolg mit therapeutischen Methoden, ja.
Aber
durch, also bringst alles zusammen.
Aber eigentlich wollte ich was ganz anderes werden.
Das und stimmt.
Ich wollte auch als Pilotversager, als Volkswirtversager, als Familientherapeutversager, das mache ich auch noch kaum, ab und zu schon, weil ich es gern mache, aber weniger. Und was bin ich jetzt? Jetzt bin ich halt da so ein Obi-Spitze, der da so Sachen macht wie erst. Also hängt davon ab, wenn ich mich von den Zielen abhängig mache, dann bin ich von vornherein schon in einer Stresssituation, die meinen Kompetenzzugang mindert. Deswegen ist es sehr viel sinnvoller, anders vorzugehen Und das kann man wieder in Teams reinbringen. Da zitiere ich immer gern Václav Havel, das finde ich optimal dafür. Der hat mal so schön gesagt, Hoffnung ist nicht die Sicherheit, dass das, was man tut, dann auch das gewünschte Ergebnis bringt. Das gerade nicht sei für ihn Hoffnung, sondern die Gewissheit, dass das, was man tut, für einen Sinn macht, ganz unabhängig vom Ergebnis. Mit der Sinnorientierung im Hier und Jetzt, weil da trifft man Entscheidungen, kriege ich eine Basis von innerer Sicherheit, die dann das Umgehen mit der bleibenden äußeren Ungewissheit und Unsicherheit deutlich verbessert. Wir sind nicht omnipotent, aber wir haben mehr drauf an Gestaltungsmöglichkeiten, obwohl wir in vielen Dingen auch ohnmächtig sind. Aber wir haben viel mehr drauf, als wir üblicherweise denken und fühlen.
So, und das war so ein wunderschönes Schlusswort, lieber Gunther, dass ich mir jetzt Folgendes mache. Ich mache jetzt mir mal einen Knoten, weil ich weiß genau, wir haben den dritten Punkt, nämlich dieses abgelenkt, das fokussiert, haben wir nicht so richtig aufgebohrt. Was hältst du davon? Ich notiere mir das auf mein Fleißkärtchen. Und das besprechen wir, wenn du das nächste Mal kommst, wenn du magst.
Gerne, klar.
Ja.
Also da kann man viel dazu sagen. Das führt ja dann dazu, bis zu heute wieder, was man so gern dann ADHS-Syndrome
ganz
und so
genau.
Und so, was auch wieder nur als Unfähigkeit beschrieben wird in erster Linie. So schade finde ich das. Aber gut, ja gerne.
Gerne. Also an der Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, sorry für den Cliffhanger. Ich finde, es war ein sehr schönes Gespräch, was du uns hier, oder sehr kluge Gedanken und vor allen Dingen sehr wirkmächtige Gedanken. Also hypnosystemisch ist hier einiges bei mir zumindest im Kopf passiert. Ich hoffe, bei dir auch. Dann wäre es ja ein schönes Gespräch auch für dich gewesen. Ich danke dir jedenfalls ganz arg und freue mich auf Runde 2.
Ich danke dir, Jule, für die Einladung und für das anregende Gespräch. Also, schönen Tag.
Es gibt so Gespräche, die muss ich erstmal sacken lassen, die muss ich erstmal verstoffwechseln. Also da muss ich erstmal mir so ein Bild machen, wie kann ich das denn in mein inneres Regalsystem irgendwie verräumen? Und ich muss sagen, mit Gunther Schmidt war das nicht so ganz einfach. Und zwar nicht, weil ich so viel in Widerstand gegangen bin, sondern weil so unglaublich viel geballtes Wissen da drin war und so viele Dinge, über die ich wirklich nochmal nachgedacht habe. Eins nehme ich mal raus, und zwar ist das Thema Ziele. Ziele sind nicht dafür da, dass wir sie erreichen. Also das ist nicht ihre Hauptfunktion, sondern dass wir überhaupt in Bewegung kommen. Es ist so naheliegend, wenn wir drüber nachdenken, und doch weit weg von dem, was wir uns immer wieder erzählen. Diese Logik von setze dir ein klares Ziel, ein prägnantes Ziel. Wir reden über Smart-Ziele. Ich gucke seit diesem Gespräch ganz anders darauf. Und natürlich auch der, das ist schon fast sowas wie ein Evergreen von ihm, wir haben keine Angst, wir machen uns Angst. Also, wie erzeugen wir die Gefühle in uns? Eine Sternstunde für mich. Ich hoffe, euch geht's genauso. Ihr konntet so viel mitnehmen. Und ich bin mir ganz sicher, er kommt noch mindestens einmal vorbei. Und er war ja auch bester Laune. Und von daher, glaube ich, steht dem nichts im Wege. Ihr habt bis dahin einen Job. Macht euch gute Gefühle und macht vielleicht mir auch gute Gefühle, uns allen hier bei Good Work. Mittlerweile sind wir ja ein ganzes Team, und wir freuen uns natürlich über jeden neuen Abonnenten, über die treuen Hörer sowieso. Und damit da noch mehr dazu kommen, könnt ihr was tun, nämlich hinterlasst ein Like auf LinkedIn beispielsweise, aber noch besser abonniert den Podcast und hinterlasst ein paar Sterne, ihr wisst schon, ja, auf den gängigen Plattformen. Jeden Donnerstag wieder kommt eine neue Folge mindestens, und ich freue mich, wenn ihr euch dazu klingt, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.